Herzlich und ein maximales Willkommen zur 15. Ausgabe des Maximum Metal Podcast vom Metal Hammer mit mir, Thorsten Zahn, Chefpraktikant und Raumputzer seit über 2 Dekaden. Und an meiner Seite
Sebastian Kessler, der sich gar nicht traut, so lange Spitznamen in sich auszudenken, weil das bei Herrn Zahn schon immer so lange dauert, bis er fertig ist. Und wir wollen ja reinstarten in den Podcast, unseren 15. mit knallharten, heißen, leider auch traurigen, nervigen Themen, die wir heute behandeln müssen.
Traurige, nervige Themen, stimmt, wir beide traurige, sprechen. Wir beide sprechen, das ist das traurigste
Thema. Trauriger und nerviger wird es nicht mehr, ja.
Doch, du müsstest mal ein paar andere Podcasts anhören, aber hätten wir vor 30 Wochen gedacht, dass wir heute noch weiter rumpodcasten?
Ich denke zu Corona-Zeiten nicht mehr länger als 2 Wochen im Voraus und sogar das eigentlich kaum. Daher nein.
Aber die Corona-Zeit ist doch jetzt vorbei, wo irgendwie 800 Millionen Bundesbürger geimpft sind.
Ja, nee, ich glaube, das glauben zu viele Leute, was dazu führen wird, dass es noch nicht vorbei sein wird. Aber trotzdem, gerade ist so eine Hochstimmung da, gerade treibst du die Leute raus, gerade sind viele geimpft, die Inzidenzen sind weit unten, das ist super, man kann auch vieles draußen machen, das ist schön, wir sind gerade wieder zwischen 2 Wellen, dass es vorbei ist, ich wünsche es mir, glaube ich's, warten wir es ab. Lasst alle Hoffnung fahren.
Du sollst nicht so viel glauben. Apropos Glauben, glaubst du an das nächste, auf welches nächste Konzert gehst du denn, wenn man jetzt schon hier rumglauben darf?
Ich hoffe auf das In Extremo Strandkorb-Konzert am, ich glaube, 18. August in Berlin.
Am 18. August ist doch schon alles wieder geschlossen.
Ja, wenn es schlecht läuft. Vorher aber nein, nicht, dass ich wüsste, aber es können ja auch immer Dinge spontan passieren. Gerade kleinere Konzerte ploppen mir schneller mal auf.
Ich plane ja eventuell den waghalsigen Versuch, weil es gehört ja auch Mut dazu, wieder unterwegs zu sein, den waghalsigen Versuch, ins Münchner Backstage zu gehen, um bei meinen Freunden von der Chaos Blast Zone beim DJ-Abend, um daran teilzunehmen, um einfach mal wieder ein paar Gesichter zu sehen, die ich lange nicht gesehen habe. Weil es startet wieder.
Wie hier in Berlin habe ich schon letzten Sommer immer neidisch nach München geguckt, weil es so viel ging. Da gingen irgendwie DJ-Abende, da gingen auch Konzerte, die das Backstage München organisiert hat, während wir in Berlin irgendwie so da saßen und Däumchen gedreht haben und nichts war. So andere Städte hatten auch irgendwie viele Strandkorbkonzerte und Parkkonzerte. Ja. Leipzig, glaube ich, war da irgendwie auch weit vorne. Aber in Berlin war so gefühlt, vielleicht habe ich auch alles verpasst. Wenn das so ist, Leute da draußen, sagt mir Bescheid, wo ich hingehen kann und was ich nicht gesehen habe und was ich verpasst habe und auch diesen Sommer wieder verpassen werde. Aber gefühlt war in Berlin einfach nichts.
Ja, und hier ist jetzt auch irgendwie in der Innenstadt ist die Maskenpflicht aufgehoben worden seit, glaube ich, seit gestern, heute, morgen, übermorgen. Ich meine, das geht ja also schnell. Es tut sich auf jeden Fall. Und jetzt langweilen wir ja unsere geliebten Podcast-Hörer.
Naja, nein, wir leiten über zum ersten Herzschmerzthema, würde ich sogar sagen. Weil jetzt, wo so vieles öffnet und wo so viele Sachen auch im Herbst und Winter angekündigt werden, so immer mehr Touren, immer mehr Konzerte, immer mehr Dinge öffnen, auch jetzt schon, immer mehr wird gelockert. Aber unsere Freunde vom Summer Breeze mussten nach langem Kampf und vielen Aktionen und viel Herzblut und viel Mühe, die sie reingesteckt haben. Ich schneide keine Grimassen, wenn ich ein Herzschmerzthema anspreche. Herr Zahn schneidet Grimassen, tut mir leid. Nein. Nochmal von vorne, nicht von vorne, sondern einfach kurz und knapp, das Summer Breeze ist abgesagt. Scheiße.
Bei der Meldung, ich muss nicht ganz ehrlich erstmal schlucken, es stand ja da abgesagt, also nicht verschoben und abgesagt. Es ist aber, ich verstehe schon richtig, dass es verschoben ist um ein Jahr.
Ja, es ist nicht abgesagt. Auf jeden Fall weiter, es wird 2022 stattfinden. Spätestens im August 2022 will man wieder gemeinsam mit euch in Dinkelsbühl auf dem Acker stehen, schreiben sie in ihrem Statement. Ein Statement, das sehr von Herzen kommend, versucht auch die Leute positiv mitzunehmen, so von wegen, man will mit allen feiern und man feiert dann halt nächstes Jahr. Aber es ist auch viel Bitterheit in diesem Statement, die sich da auf jeden Fall rauslesen lässt. So, das Summer Breeze,
Ja,
wir hatten es
klar.
ja auch in unserem Podcast vor ein paar Wochen als Thema und im Interview. Sie haben sich super viele Gedanken gemacht, sie haben ein mega ausgefeiltes Konzept vorgelegt, um zu diskutieren mit den Verantwortlichen in der Regierung. Kam offenbar nicht an. Offenbar standen sie vor verschlossenen Türen, mehr oder weniger. Wie sie es selber ausdrücken, unser Konzept wurde von Tisch zu Tisch geschoben. Ein Gesprächstermin seitens der Landesregierung, um konstruktiv am Konzept zu arbeiten, blieb aus. Das ist natürlich echt bitter, nachdem sie vorher so viele andere Signale bekommen haben, so dass es echt ankam, irgendwie auch in höheren Ebenen der Regierung und Landesregierung und ich glaube sogar Bundesregierung. Und am Ende gab es trotzdem keine Gesprächstermine und es wurde sich offenbar nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Gleichzeitig sagt aber die FIFA so, ja, die EM kann in München aber nur stattfinden, wenn 14.000 Leute ins Stadion kommen. Und Bayern sagt so, ja, das sind ungefähr genau zufällig die 20%, die wir reinlassen wollten. Das passt ja. Hallo EM. Das ist halt mies, diese Ungleichbehandlung einfach.
Vor allen Dingen, das soll ein Test sein für weitere Großveranstaltungen. Also, was für ein Unsinn.
Riesengroßer Unsinn. Das hätte genauso das Summer Breeze sein können. Das hätte ein wunderbarer Test sein können. Vermutlich. Es wurde, wie gesagt, noch nicht mal diskutiert, wie es aussieht. Und das ist echt bitter.
Ja,
Obwohl sich
also
doch
ich
so
finde auch,
viele
also
jetzt
wir haben
auf die
ja auch
Fahne
die, wir haben
geschrieben
ja so
haben,
die,
Kultur.
meine, wir steckten, ich habe ja mit Achim gesprochen, auch im Podcast, wie du schon gesagt hast. Und wir steckten jetzt natürlich nicht so tief in dem Konzept drin, was sie vorgeschlagen haben, was sie vorgelegt haben, wie sie selbst. Aber das steckte also sehr viel Arbeit drin. Es war auch mit der Uni in, wo war die Uni nochmal? Stuttgart? Nicht, nee.
Habe ich nicht im Kopf.
Ja, auf jeden Fall mit irgendeiner Uni wurde da irgendwie daran ausgearbeitet. Also es wurde alles auch belegt und so weiter. Und dass es dann letztendlich nicht dazu genutzt worden ist, um, naja, für die Kultur da vor Ort irgendwie eine Chance zu sehen, ist es schon, ich meine, es ist wirklich bitter. Sie haben alles versucht und ja, wurden jetzt einfach so abgeschmettert. Das ist wirklich ein Schlag ins Kontor und auch ein Schlag in die, weiß ich nicht, das ist schlecht halt für die Veranstalterszene, auch für die Metal-Szene, für die Open-Air-Festival-Szene. Es ist einfach blöd.
Bayerns große Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen und mit zunehmend sinkenden Inzidenzen im August wichtige Erkenntnisse zu sammeln, wird weiterhin vertan, schreiben Sie weiter in Ihrem Statement.
Und das ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt.
Das ist noch nett ausgedrückt. Ich kann mir vorstellen, wie Sie gekocht haben, während Sie das getippt haben, auch wie bitter es für Sie gewesen sein muss, die Entscheidung am Ende zu treffen. Aber irgendwo musste die Entscheidung getroffen werden. Man braucht ja auch die Planungssicherheit, man braucht die Vorbereitungszeit und die ist jetzt eben abgelaufen.
Und wo du schon sagst, Herzschmerzthema, auf dem Fuße, ach nee, das war ja vorher. Vorher, das war ja, siehst du, ich komme schon gar nicht mehr mit. Erst das Wacken verschoben, dann das Summer Breeze abgesagt, aber Wacken hat irgendwie so krude vor sich hin geschrieben, dass irgendwas passieren soll. Noch
Sie
in diesem
planen
Jahr.
da wohl irgendwas hinter den Kulissen. Ja, man weiß von nichts. Ich glaube, Sie
Zauberei.
schrieben von, Sie versuchen im September etwas auf die Bühne zu bringen.
Ich
Ich glaube,
werde
jetzt,
es, wir
derzeit
versuchen
hat, glaube ich, auch
es,
der.
ja, wir versuchen es rauszufinden und in diesem
Auf
Podcast
jeden Fall.
preiszugeben. Und ich bin auch dran, ein Interview mit Thomas Jensen, dem Veranstalter, zu bekommen zu dem Thema Wacken 2021. Geil fand ich ja
Wunderbar.
auch im Zuge des Wackens. Sie haben ja neue Bands bekannt gegeben. Ich meine, dieses Jahr war ja mega Line-Up mit Priest für die ganzen Oldschool-Metal-Fans,
Die sind ja
Slipknot,
wieder dabei.
ja, pass auf, Slipknot so für die Modernen und dann so die neuesten Bands für 2022, Limp Bizkit. Also, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Slipknot natürlich mit der nächsten, übernächsten oder übernächsten Welle von mir aus auch einen Tag vorher noch bekannt gegeben werden. Und auch Lindemann war ja auch plötzlich nicht mehr dabei.
das Announcement von Slipknot damals war schon der Hammer, weil die haben noch nie in Wacken gespielt.
Korrekt.
Und halt riesen Band und super, super geile Liveband. Das jetzt durch Limp Bizkit zu ersetzen, so, naja, ich glaube, die Leute in den Kommentaren waren auch so mittelbegeistert, wenn ich das so gesehen habe, weil Limp Bizkit ist halt so eine Spaß-Rausschmeißer-Idioten-Band. Einfach nur noch. Aber dann wieder,
es hast macht du grad, einfach Spaß. Hast so, man du gerade Idiotenband gesagt? Also,
ja, naja, das ist halt...
Das ist jetzt nicht richtig. Also Wes Borland ist ein begnadeter Gitarrist und der Unterhaltungsfaktor bei der Band ist riesig. Was einfach unfassbar nervig ist bei den Live-Shows, ist, dass diese beschissenen Coverversionen, die sie spielen, diese Lustlosigkeit von Fred Durst, das ist halt alles Käse. Aber sie haben auch ein paar Hits und ich meine, für die Hits lohnt sich nicht, eine Eintrittskarte zu kaufen, aber sie haben ein paar Hits, aber insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, ist eine Limp Bizkit-Show, ich habe sie das letzte Mal gesehen, hier bei Rockavaria vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr so genau.
Ja, ich glaube schon 4.
Ist es vier? Oder? Nee, 3 Jahre. Mhm. Es war auf jeden Fall Katastrophe. Mhm. Geht halt gar nicht. Kann man den Leuten nicht anbieten. Einfach scheiße.
Aha. Aber, wie du sagtest, Hits haben sie. Party machen können sie auch. Vielleicht haben sie dann gerade einen guten Tag.
Auch das haben sie. Sie haben keine guten Tage. Nur Wes Borland hat gute Tage, weil Wes Borland einfach ein guter Gitarrist ist. Aber mehr auch
das nicht. Das alleine hilft leider nichts.
Richtig.
Nun gut, aber dennoch Judas Priest nach wie vor dabei. Und ja, der Wacken-Mittwoch mit der dazu kaufbaren Zusatzkarte. Denn erstmals machen sie ja das Infield auf am Mittwoch.
Ja, aber da war doch auch so eine lustlose Band jetzt als Headliner, oder?
Nein, lustlos stimmt nicht. Es sind das Avantasia. Für mich geht das voll in Ordnung, auf jeden Fall. Für mich geht das in Ordnung, das Avantasia spielen. Zumal, ich glaube, sie haben das noch, Avantasia haben das kommentiert mit, sie werden zum nächsten Album wohl nicht groß touren, sondern nur ausgewählte Shows spielen. Das ist dann halt eine davon. Von daher ist es auch was Besonderes. Okay. Auch Till Lindemann ist ja, ich sag mal, nur Till Lindemann und nicht Lindemann, Peter Tiedgren. Sage ich mal. Dennoch hätte man das gern gesehen. Auch Avantasia wird man aber gerne sehen.
Gerade jeder ist ersetzbar. Nicht so oft. Und ich glaube trotzdem, dass Tilly da spielen wird.
Dass Tilly da spielen wird, glaubst du, wenn er jetzt nicht announced wurde mit der ersten Rutsche?
Ja, vielleicht spielt er an einem der anderen Tage als Headliner. Das weiß man auch nicht.
Vielleicht hat er aber 2022 gar keine Zeit mehr, weil Rammstein da schon wieder irgendwas
Scheiße, du hast recht. Die gehen dann nach Amerika.
Maybe.
Das ist doch verschoben. Die kompletten Touren sind doch verschoben.
Ich habe die Daten aber nicht im Kopf. Aber das
wieso sein, hast du denn die Daten hättest. Nicht im Kopf? Ich meine.
Ja, weil ich weiß, dass du das immer hast.
Nein, du bist doch hier Heavy Metal Super Rechercheur. Rechercheur.
Ja, nee, ich gehe immer mehr so nach Gefühl. Du Schau bist mal. Immer so der Faktenmann.
Und jetzt wollte ich nochmal für unseren Podcast Nummer 15, seit 2 Ausgaben haben wir ja die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Remember where you heard it first. Ich mache mir nämlich jetzt Notizen, weil ich diese Podcast unseren mehreren 100 Anhängern, die da schon irgendwie sich regelmäßig die Ohren zu slammen lassen, auffüllen werde mit Songs. Also Avantasia habe ich jetzt nicht notiert, weil da weiß ich nicht, wie ich es schreiben soll. Aber Edguy kann ich aufschreiben. Nein, ich schreibe mal, aber ich bin ja, komm, Spaß beiseite, Avantasia. Ich glaube, das müssen wir eh alles rausschneiden, sonst kriege ich hier wirklich Hasspost aus Fulda.
Thorsten@metalhammer.de, falls es jemand nicht weiß.
Metal-hammer.de. Metal-hammer.de.
Selbstverständlich.
Das finde ich eigentlich auch nicht gut. Das ist mir zu negativ, dass da ein Minus steht.
Eigentlich das Plus gab es damals im Internet noch nicht.
Thorsten@metal-hammer.de.
Strich, na gut, der Metal-Strich.
Ja, schreibt mir. Und genau, und hier Newcomer-Bands, ihr könnt auch mal schreiben, wenn ihr genannt werdet in diesem Podcast. Kommt ihr automatisch auf die Playlist, wenn es euch auf Spotify gibt. Wenn es euch nicht auf Spotify gibt, kommt ihr natürlich nicht auf die Playlist, weil dann kann ich nichts vorstellen. Also Bandcamp etc. kann ich zwar nennen, aber das kann ich nicht auf die Spotify-Werbung-aus-Playlist bringen.
Diese Hürden.
Nee, ich habe eine Macke in der Schallplatte gehabt gerade.
Ach so.
Apropos Schallplatten.
Wo waren wir stehen? Schallplatte, für die, die es nicht mehr kennen, ist so ähnlich wie Spotify, nur komplizierter. So, wir waren stehen geblieben bei Till Lindemann. Ist ja gar nicht Lindemann, sondern Till Lindemann ohne Peter Tiedgren. Und er hat schon wieder einen neuen Song veröffentlicht. Jetzt,
Lindemann kommt, ist nicht mehr Lindemann, sondern Till Lindemann.
Exakt. Jetzt ist er wirklich solo unterwegs. Nachdem die letzten beiden Songs, glaube ich, die er veröffentlicht hat, so Balladen waren. Das eine war die mit David Garrett. Ich glaube, das war Thema unserer ersten Podcast-Sendung. Remember where you heard it first.
Ja.
Ja, also jetzt Ewigkeiten her. Und die zweite Ballade war so ein russisches Ding.
Das hat er aber,
hat er aber irgendwo
in Russland auch performt, glaube ich. Oder hat das nur fürs Video performt, in dieser leeren Halle? Das ist bestimmt irgendeine historisch wichtige Halle. Ich habe vergessen, welches war.
Dann war es bestimmt nicht so wichtig. Ist jetzt auch schon wieder alt. Der nächste Song ist draußen.
Also ist ein Theater. Das Bolschoi Theater war es nicht. Das kenne ich. Da war ich sogar schon.
Mit welcher Kapelle?
Mit welcher Band? Mit dem Abiturausflug vor ewig langer Zeit. Mit der Schule war ich mal da in Russland.
Mit der Schulband.
Da stand, da stand die Mauer noch.
Uiuiui. Die was? Ich erinnere mich nicht.
Ist so ähnlich wie die Vinylschallplatte, genauso alt. Die Mauer.
Ach so.
The Wall. Kennst du Pink Floyd und so?
Ah, das, ja, habe ich von gelesen in Geschichtsbüchern.
Nichtsdestotrotz, der Song Ich hasse Kinder.
Ich hasse Kinder. Endlich mein härterer.
Ich muss sagen, grandioses Video. Mhm. Also es ist ein russischer Regisseur, der auch ein ziemlich bekannter Regisseur, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr irgendwas. Russischer Regisseur, ganz tolles Video gedreht, ganz toll in Szene gesetzt. Ich hörte, dass man mehrere Tage gedreht hat an diesem Video. Dann der Song ist schön hart, ist ein guter Rammstein-Song vom Sound her. Ästhetisch ist es ein bisschen wie bei Marilyn Manson, muss ich sagen. Also die komplette Videoästhetik ist so ein bisschen wie bei Marilyn Manson zu der Mickey-Maus-Phase. Da hat nämlich Marilyn Manson damals durch die Deutsche Volksbühne in Berlin kleine Kinder in Mickey-Maus-Verkleidung laufen lassen zur Vernissage von Gottfried Hellenwein. Und das war richtig genial. Gab es auch riesen Stress mit dem Jugendschutz und so weiter, weil es gleich ein bisschen zu spät war für die Kleinen. Und inhaltlich macht der Song natürlich genau das wieder, was er soll, provozieren, und alle regen sich drüber auf und ist zu blutig, ist zu blöd, und ganz ehrlich, ich finde, es ist ein gutes Statement jetzt so als komplett Rückkehrer Solo. Wie findest du es?
Ja, ich schließe mich da weitgehend an. Video, große Klasse. Thema, schöner Aufreger. So, da hat er wieder mal die richtigen Knöpfe gedrückt. Auch am, ich weiß gar nicht, war es Weltkindertag oder war es ein russischer Kindertag oder was auch immer. Es war
ab Ostdeutschland, östlich Weltkindertag.
Aha, ja, okay. Ja, also super getimed dafür wieder. Der Aufreger war also programmiert, war fast schon zu einfach. Wenn man den Song genauer hört, ist ja nichts Schlimmes drin. Es geht halt darum, dass ihm andere Kinder auf den Sack gehen, wenn sie im Flugzeug neben ihm sitzen und schreien. Kann ich super nachvollziehen. Kann, glaube ich, jeder super nachvollziehen. Tatsächlich singt er in dem Song dann ja auch, dass er Kinder liebt. Es müssen nur die eigenen sein. Was mich so ein bisschen an einen anderen Rammstein-Song erinnert, an Zerstören, nämlich Ich muss zerstören, doch es darf nicht mir gehören, sowie, ich glaube, noch ein paar andere Rammstein-Anspielungen im Song rausgehört habe. So Dalai Lama klingt da noch so ein bisschen mit rein. Bildet man sich vielleicht auch nur ein, ist vielleicht gar nicht so absichtlich und bewusst. Klingt halt nach Rammstein, auch musikalisch klingt es ein bisschen nach Rammstein. Was dem Song aber so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die ganz große Ohrwurmigkeit der letzten beiden Lindemann-Solo-Alben. Da merkt man so ein bisschen, dass Peter Tiedgren nicht dabei war
das und wollte ich dich die
Fan-Knöpfe gedrückt hat. Ja. Ich glaube nicht. So wie ich das verstanden habe, sind die jetzt geschieden und getrennt und machen ihr Ding.
Also
der Song wird also Lindemann und oder seine Songwriter zusammen geschrieben haben, wenn er da welche hat.
Ja, also er hat ja so ein paar Leute, die auch live mit ihm spielen etc. Und also ich finde auch, dass man hört, dass dieser Pain-Effekt so ein bisschen weg ist. Mhm. Ich finde es natürlich schade, wenn Peter nicht mehr dabei ist, dass er nicht mehr dabei ist, wenn er nicht mehr zurückkehrt, weil ich das ein cooles Duo fand, ganz ehrlich. Mhm. Hat Spaß gemacht. Aber es stört mich jetzt nicht, dass dieses Painige weg ist. Überhaupt nicht.
Nö, ist damit halt ein bisschen weniger Dancefloor, das ist auch okay.
Ja, was ich aber so witzig finde,
ist, dass... Vielleicht ein bisschen ernst zu nehmen, sogar dadurch.
Dass Till, der so immer... Also der immer bei Rammstein halt so der Zurückhaltendste war, der dann, klar, hat ein paar Bücher gemacht, dass er jetzt einfach so ein mega Output hat, also Live in Moskau, jetzt ein neuer Song und einfach eins nach dem anderen bei ihm kommt, da siehst du schon, dass er halt Rammstein-mäßig gerade halt nicht so viel zu tun hat und viel Zeit hat, sich auch um andere Dinge zu kümmern und einfach auch Bock hat, Sachen zu machen. Mhm. Und seine Liebe zu Russland mal komplett auszuleben.
Soll er tun. Wenn es ihn dabei nach Wacken verschlägt, hat auch keiner was dagegen. Falls es doch noch irgendwie klappt. Ganz putzig noch, eine kleine Randbemerkung dazu noch. Christoph Schneider von Rammstein hat mehr oder weniger auf den Song geantwortet, auf seinem Instagram-Kanal. Da ist Christoph Schneider ja tatsächlich recht aktiv und recht privat. Er hat ihn auch von der Geburt seines Kindes damals geschrieben, den Tod seines Vaters thematisiert. Also ist da sehr, sehr, sehr offen und sehr persönlich auf dem Instagram-Kanal. Und er hat ein Bild mit seinem Kind, Sohn, glaube ich.
Sohn.
Ich weiß nicht, ob Sohn oder Tochter.
Sohn.
Mit seinem Sohn zusammen.
Das habe ich gesehen,
Mit der Caption, ich liebe Kinder. Als kleine Antwort auf den Till Lindemann-Song. Wenn wir die Metal-Bild wären, würden wir vielleicht titeln Zwist im Hause Rammstein.
Trennen Sie sich.
Wir aber nicht.
Das Ende des Schlagzeugers.
Wird Till, ist aber Quatsch.
Wird Till für immer Solo bleiben? Hat Till seine Kinder geschlagen? Die Metal-Bild berichtet. Rufen Sie jetzt an bei Dr. Dr. Dr.
Und schreiben Sie an thorsten@metal-zahn.de. Wie war's?
Egal. Metal geht auf den Strich Zahn. Metal, Untruhe, Fickpuppe, Zahn @metalhammer.de. Die E-Mail fehlt mir eigentlich noch. Die muss ich mir noch einrichten.
Habe ich schon gesichert. While we are speaking.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wir müssen die alle gucken, wo wir bleiben.
Wir haben noch gar nicht gesagt, welches Datum heute ist. Heute ist der...
Ach Gott, weißt du es?
Der 11. oder?
Ja, richtig. Es ist der 11.6. Ein Freitag, überraschenderweise.
Freitag, der 11.6.
Mit vielen spannenden neuen Album-Releases. Viele Alben, zu denen man viel erzählen kann, tatsächlich.
Wollen wir denn da schon drüber sprechen oder wollten wir erst diese elendig lange Liste noch bearbeiten, die du da vorgeschlagen hattest?
Wir können, das hatte ich vorgeschlagen. Bei genauerer Betrachtung ist es gar nicht mehr so spannend, tatsächlich.
Ja, weil es halt auch null Metal ist, aber vielleicht...
Ja, tatsächlich.
Dann wäre aber unsere Playlist voll. Huhu, lustig.
Die Metal-Bild-Überschrift wäre... Die meistgestreamten Metal-Alben auf Spotify. In Wahrheit sind es aber nur die von einem Blogger zusammen analysierten, meistgestreamten Rock- und Metal-Alben, was dann ein sehr weites Feld ist, was dann dazu führt, dass eben neben Linkin Park und Nirvana, was ja auch schon nicht mehr Metal ist, und Metallica, auch Panic at the Disco und Red Hot Chili Peppers und Queen ganz vorne mit dabei sind. Das macht die Platte jetzt nicht mehr so hundertprozentig Metal, aber das macht die Liste jetzt nicht mehr so hundertprozentig Metal, aber immer noch gut rockbar mit auch so ein paar schönen Überraschungen, glaube ich, in diese Top 30.
Panic at the Disco. Ich schreibe das gerade alles mit, weil ich das auf ja meine Playlist immer alle.
Nein,
jede Band, die du erwähnst, es sei denn, du
willst. Nein!
Doch.
Tu's nicht.
Das schreibe ich hinter Kesslers Finest. Das ist meine nächste Playlist, die ich hier öffnen werde.
Zum Glück weißt du gar nicht, wie das Spotify geht, ohne meine Hilfe. So.
Da rufe ich in Schweden an und die erklären mir das.
Wie, Herr Tietgren, wie macht man eine Spotify-Playlist und nennt sie Kesslers Finest?
Kesslers Finest, das ist eine, die Kessler-Zwillinge, die kennst du auch noch, ne? Den Witz hast
die
du schon
oft gehört. Den Witz höre ich immer, wenn ich bei über 45-Jährigen stehe und mich irgendwie namentlich vorstellen muss. Ob es jetzt im Friseursalon oder auf irgendeinem Amt ist. Zum Glück hat mein Vater mich während meines Wachstums darauf vorbereitet und mir mal eingebläut. Wenn jemand fragt, wie man Kessler schreibt, Kessler wie die Zwillinge. Ich weiß, dass das irgendwelche blonden Tanzmäuse sind, die offenbar irgendwann mal jung waren und getanzt haben, aber ich kenne sie aktiv nicht.
Die hatten die nicht so hässliche Hunde?
Das waren das die Fitzer-Zwillinge? Das waren andere. Das waren doch, ich habe genau im Kopf, wen du meinst.
Ja, ich weiß auch, wen du meinst.
Das waren die, wie hießen die denn? Die Dirty Sisters?
Irgendwie so. Auf jeden Fall immer, wenn ich sage, wie ich heiße mit Nachnamen, also am Telefon, wenn man den Namen Zahn sagt, ist es ja immer so, dass die Leute das nicht glauben, dass man Zahn heißt. Dann sage ich immer, Zahn, genau, wie Gebiss.
Haha.
Witzig, ja. Oder?
Witzig. So hätten wir den Podcast am Anfang nennen sollen. Wie Gebiss und wie die Zwillinge oder so ähnlich.
Zahn wie Gebiss. Zahn wie Gebiss. Wo waren wir stehen geblieben? Die Releases des Tages, 11. Juni 2021.
Ja, weil scheiße auf die 30 Heavy-Alben interessieren kein Schwein.
Scheiße.
Ganz vorne mit dabei sind Linkin Park, danach kommt Nirvana, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Queen und so weiter und so fort.
Zu viele schlechte Bands für meine Playlist.
Hör auf jetzt. Scheißliste, machen wir unsere eigene. Genau.
Scheißliste, genau, die soll mal hier unsere Liste irgendwie hailen. Unsere Liste gefolgt von Hunderten. Bald sind es Tausende.
Bald sind es Tausende. Wir machen unsere eigene Playlist mit Koks und Nutten.
Jetzt wird es aber unterirdisch. Komm, was trinkst du gerade schon wieder?
Das war ein Filmzitat. Ich trinke, schön, dass du fragst, das gute, naja, wenn ich jetzt wüsste, wie man es ausspricht, Brillo, eine Berliner Craft-Brauerei. Mit vielen Leckerheiten in der Hand habe ich das German IPA. Sie haben aber eine Vielzahl an tollen Varianten ihres leckeren Craft-Bier-Getränkes.
Oder heißt es Bierlo?
Das ist,
oder Bierle? Das ist,
ja, es liest sich so, es könnte Bier heißen, es ist aber tatsächlich der slawische Name von Berlin oder Berlin auf Slawisch oder so ähnlich. Heißt, glaube ich, tatsächlich Sumpf.
Geil.
Wie halt Berlin so ein Drogen- und Gewalt- und Kriminalitätssumpf ist. Danach ist es benannt, auf Slawisch. Es liest sich aber wie Bier.
Am liebsten, ich trinke Brüllo.
Ich trinke Sumpf.
Direkt
abgezapft. Ob man es jetzt Brüllo ausspricht oder Berlo, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist aber sehr lecker. Sie haben einen sehr schönen Biergarten hier im Park am Gleisdreieck zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Kommt vorbei, ab und zu seht ihr da auch Leute vom Metalhammer herumhängen.
Soll eine Kasten schicken, dann saufen wir den weg. Also du. Ich habe gerade, ich trank.
Ich und Kollege Frank sind große Fans davon, daher immer her damit.
Der ist jetzt schon leer, weil du so viel geredet hast, musste ich mehr trinken. Und,
dein Spitzname war schon wieder so lang.
Mein Spitzname? Mein Spritzname. Und jetzt trinke ich gutes deutsches Wasser.
Das habe ich auch zum Nachspülen. Was dem Wunsch klebt, wenn ich was sagen will.
Zum Nachspülen. Ja, nachgespült habe ich letztens auch beim Zahnarzt. Witzig, oder?
Sehr schön. Bei dir ist jeder Arzt ein Zahnarzt. Den hast du auch noch nie gehört. In deinen 25 Lebensjahren.
Oh, 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 Zähnchen. Oh, 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 oh. Apropos Zähnchen. Jetzt hauen wir hier mal einen raus und machen mal eine
Band
fertig.
Jetzt
machen wir mal eine Band fertig. Komm. Also,
such du dir einen.
Fertig im Sinne von, wir schließen die Rezension ab.
Ach so, ich dachte fertig machen.
Ja, so richtig.
So richtig Schlimmes haben wir heute nicht. Weil ich auch das richtig Schlimme, muss ich zugeben, rausgeworfen habe, weil es so irrelevant war.
Ja, aber das ist ja langweilig. Du musst doch mal die richtig schlimmen Sachen drin lassen, sonst haben wir ja gar keinen Redeschutz. Sonst müssen wir einen Schweigepodcast vollführen. So 90 Minuten nur schweigen. Ob die Leute dann auch noch zuhören? Die warten dann drauf, wie man CDs, Leute, falls ihr die noch kennen solltet, da gehe ich von aus, das ist ja unsere Zielgruppe, die hatten immer so Hidden Tracks, da hat man immer minutenlang auf den Hidden Track gewartet und als es dann die Funktion gab, am CD-Player vorzuspulen, war es total geil, da konnte man so 7,5 Minuten vorspielen, um dann so das letzte Geschredder aus dem Proberaum noch zu hören, voll geil.
Mhm, total.
Da empfehle ich jedem Hörer an dieser Stelle mal den Hidden Track auf der German Angst oder German Angst von Smokeblow zu suchen. Ein legendärer Gitarrist mit einem unentdeckten Barden intoniert ein Weltklassiker.
Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare oder entdeckt es vielleicht in unserer Playlist.
Ich pack das Original in die Playlist. Ist das nicht witzig?
Sehr schön.
Ich bin einfach so lustig heute.
Und wir können einfach mal anfangen mit dem meidet es Album der Woche, das ich jetzt nicht in dieser Liste habe, von daher ist es vielleicht überraschend, Herr Zahn, die Band Boondocks. Nicht Boombox oder Doombox, sondern Boondocks veröffentlicht heute ihr Album meidet es. Es ist so ganz schlimmer, schlechter Rap-Metal, der schon in den 90ern nicht gut gewesen wäre. Es ist
so auch wie Limp Bizkit.
Ja, so wie Limp Bizkit, aber halt nicht so gut, weil sie keinen Wes Borland dabei haben. Vincent Price von Body Count ist mit dabei als Gast. Auf dem wird dann auch viel rumgeritten. Der ist auch in der ersten Single mit am Start und hüpft im Video irgendwie mit rum. Aber es ist echt so ganz miese Pine-Low-Rap-Metal. Do not listen to it.
Nee, auf
darum habe ich es rausgeworfen, um auch dich, Herrn Zahn, davor zu schützen. Ich wollte nicht, dass du das hören musst.
Das ist äußerst freundlich von Ihnen. Dann wollen wir oben anfangen oder unten? So, jetzt fangen wir mal von hinten an im Alphabet. Thorsten, du bist der Erste. Scheiße, ich habe keine Hausaufgabe
gemacht. Albtraum.
Scheiße, ich habe doch keine Hausaufgabe gemacht. Scheiße, ich habe keine Hausaufgabe gemacht. Gib mir deine. Mammoth Wolfgang Van Halen. Ist richtig, ne?
Ja, oder Mammoth WVH wahrscheinlich. Ist, ja, glaube ich, die offizielle Intonierung. Aber ja, Wolfgang Van Halen steckt hinter Mammoth.
Das ist der Sohn von Eddie Van Halen, ne?
Das ist der Sohn von Eddie Van Halen. Wie alt ist der denn?
Der letztens von uns gegangen ist. Ich glaube, so 40, kann das sein?
Schauen wir mal. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das wird aber so, das klingt nach einem realistischen Alter für den Sohn von Eddie. 91 geboren. Damit ist er exakt 30. Schau her.
Sorry, ich dachte 40. Habe ich mich verguckt.
Tja, der junge Mann.
Apropos 30, Mann. Dieses Jahr wäre er noch... egal. Ganz ehrlich... Kann man machen. Ich sag ja öfter mal so, kann man machen, wenn ich nichts Böses sagen will. Mag ich gegen Mammoth, Wolfgang, the One-Man, Gang Van Halen auch nicht sagen. Kann man machen, ist halt so Alternative, Metal, Rock, nett. Gesanglich finde ich es nicht so das Prachtstück, aber links rein, rechts raus. Bei mir.
Ja. Ja, der Gesang ist nicht prall, der ist okay. Wie du schon sagtest, One-Man-Band, er hat alles allein eingesungen und eingespielt.
Ja, deswegen, Wolfgang the One-Man-Gang.
Respektabel, auf jeden Fall. Ja, was rausgekommen ist, klingt so wie Slash, wie Alter Bridge, so in der Richtung. Und ist gut für das, was es ist. Es ist guter Radio-Rock mit schmissigen Melodien, dabei nicht zu soft, immer auch mal Heavy-Riffs drin, guter Druck. Heißt aber auch, es ist sehr amerikanisch, es ist so... Rock am Ring Musik, was man jetzt positiv oder negativ konnotieren mag, ganz nach eigener Gusto. Da passt es aber gut hin, da funktioniert das gut, glaube ich. Gut gemacht.
Es tut aber keinem weh, das ist halt so.
Tut aber keinem weh.
Es ist belanglos.
Will auch keinem weh tun.
Belanglos.
Ja.
Also das, was du als Referenzen genannt hast, ist alles viel besser als Alter Bridge etc. Und
ja,
genau. Auch also er trägt den Namen seines Vaters so weiter, das finde ich auch ganz schön. Mhm. Und ist in der jetzigen Situation ja auch wirklich, sage ich mal, ein schönes Zeichen von ihm, dass es gerade rausgekommen ist, weil sein Vater ja gerade verstorben ist. Und das finde ich auch völlig, sage ich mal, legitim, unterstützenswert, aber trotzdem leider ein bisschen zu banal für das, was es hätte sein können. Hast du gemerkt, wie meine Stimme sich verändert hat? So ein bisschen...
Ach. Lehrerhaft.
Nee.
Wieso der enttäuschte Deutschlehrer, der so erzählt, dass er jetzt immer mehr von diesem Referat erwartet hätte.
Hexenlachen. Kann ich auch.
Hexen haben wir auch auf der anderen Seite unserer Liste, ganz vorne nämlich.
Ja.
Bei Krypta, die ihr Debütalbum Echoes of the Soul heute veröffentlichen. Dahinter stecken ehemalige Mitglieder von Nervosa und Burning Witches. Trotzdem, der Stil ist ein ganz anderer, nämlich Death Metal. Schöner Oldschool-Death Metal, schön brutal und geradeaus. Cool und geil in seiner Kompromisslosigkeit. Auch diesen hexenhaftigen, kehligen Gesang finde ich ganz geil. Es ist halt wieder eine Frauenband.
Der nervt mich halt so ein bisschen, aber ansonsten finde ich es geil.
Okay, den finde ich ganz gelungen. Was mich nervt, neben dem doch eher eindimensionalen Songwriting, auch wenn zwischendurch immer so ganz coole Melodien sind und dann ist doch alles cool und passt. Aber was mich echt nervt, ist der Sound. Total dumpfes, hohles Schlagzeug, die Gitarre nicht fett genug.
Tja, haben vielleicht wieder die falschen Leute an den Reglern gesessen. Das weiß man halt nie so genau, wenn man was eintrötet.
Ja, das ist ein bisschen schade, weil das macht es mir schwer, daran Spaß zu finden. Muss ich leider sagen an der Stelle. Obwohl, wie gesagt, auch viele schöne melodische Melodien. Ja, sie machen so ihr Ding.
Echoes of the Soul finde ich auch, also wie du schon sagtest, Burning Witches, Nervosa, Brasilien, Holland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es ist jetzt, glaube ich, ein ganz wilder Ländermix. Ja.
Ganz wilder Haufen ist das. Und all female, wie du schon sagtest. Und erstaunlicherweise so komplett weg vom Thrash, was sie ja eigentlich gerne gemacht haben mit Nervosa. Ja, schon schön. Kann man machen. Aber
Schon
das
schön.
Kehlige, was du so gut findest, finde ich nur halb so gut.
Na gut, das ist Geschmackssache demnach offenbar.
Richtig. Da kommen wir mal
Hast du
zu. Was?
das Songwriting auch so als so ein bisschen gleichförmig wahrgenommen? Ich hatte so oft so Momente, wo ich mir dachte, Moment, da kenne ich doch aus
Ja.
dem Lied davor gerade.
Da. So. Ich will ja.
Ist halt
Ich
Death Metal gut.
will. Nee, ich. Naja, es gibt ja auch. Also, es gibt ja auch Death Metal, wo es wirklich ja, sage ich mal, kompliziert ist auf mehreren Ebenen, das Songwriting. Aber ich glaube einfach, und da will ich jetzt auch keinem was Böses, ich glaube einfach, dass da niemand geholfen hat, sondern dass sie das alles selbst gemacht haben. Und da merkt man halt, dass sie irgendwo dann auch an ihre Grenzen stoßen. Aber auch
Womöglich.
charmant.
Auch
Finde
charmant.
ich auch ganz gut. Weißt du, wenn du da nämlich dann hinterstehst du auf der Bühne, sollst es live wiedergeben und kannst es nicht, weil dir jemand was da reingeschrieben hat in deine Songs und es so schön produziert hat und toll geschrieben hat, was du einfach selber gar nicht spielen kannst. Und so bist du dann einfach, ich sag mal, du selbst, aber hast so ein bisschen Verluste zu verzeichnen in dem, was es hätte sein können. Kann man das, versteht man das? Hast du mich verstanden?
Ich habe dich hundertprozentig verstanden. Das hast du sehr schön umschrieben. So
Hundertprozentig.
ist auch noch Entwicklungspotenzial für die nächsten Alben der Band da.
Und
Ein Club der
das sage ich ja
Entnerneuten kommen wieder.
bei jeder Band, es muss immer noch Luft nach oben sein, weil sonst wird es
Genau.
langweilig.
Genau. Wie ist das denn bei AFI? Ist da noch Luft nach oben? Im 30. Jahr der Band, wenn ich recht informiert bin?
Da bist du recht informiert, ja. Da ist keine Luft mehr nach oben, weil wie willst du es nennen, die erfolgreichste Luft hatten sie ja schon vor vielen Jahren und haben aber das Niveau immer eigentlich ganz gut halten können. Ist halt sehr, ich meine, ist halt wirklich sehr speziell. Ich weiß noch, wie ich die Sing the Sorrow war es 2003 und December Underground 2006, wie ich diese Platten wirklich, und es ist kein Metal, sorry, rauf und runter gehört habe, weil einfach der Gesang von Davey Havok, so heißt der Sänger, sehr markant ist, hochgesungen, so eine schöne, füllende Stimme mit hoher Tonlage. Und halt tolle Emo-Melodicore-mäßige, leicht punkige Songs. Und auch richtige Alternative Disco-Hits. Darf man hier wahrscheinlich gar nicht laut sagen, ist ja der Maximum Metal Podcast. Aber also, ja. Miss Murder war ja der Mega-Hit damals, wenn ich mich recht erinnere.
Genau. Das ist auch meine eine Verbindung zu der Band, weil ich den Song aus Guitar Hero
Ist
kenne.
aber aus Guitar Hero.
Aha.
Aber es ist immer noch ein Mega-Hit und
Voll.
ja, voll.
Ja,
Wenn du in der
voll.
Oldschool, ja, voll.
Das
Und
war nicht zynisch, das meine ich total ernst. Super Hit.
aber da kommen sie jetzt natürlich nicht mehr so richtig ran, aber trotzdem ist es schön zu hören. Bei solchen Bands, da geht es mir so ein bisschen wie bei The Offspring auch, wo ich mal denke, das habe ich damals wirklich oft gehört und das fand ich auch toll, aber die guten Platten der Bands habe ich halt schon gehört und habe ich ja auch. Da brauche ich nicht unbedingt neue Platten, um das Gleiche nochmal zu hören, was ähnlich klingt und was aber nicht besser werden wird, weißt du? Und Bodies heißt das Album, also
Genau.
Bodies.
Bodies.
Und ja, wer auf den Sound steht, wird das das kann man nicht richtig schlecht finden.
Nö. Manche Sachen sind mir ein bisschen zu indie, ein bisschen zu soft. Fahrturnier war einer der Songs, die mir am besten gefallen haben. So ein schöner Emo-Schmachtfetzen-Hit, das fand ich gut. Es ist schön poppig, punkig, wavig, das ganze Album. Wie du sagtest, kann man nicht kacke finden. Da ich nie so eine richtige Verbindung zu der Band hatte, abgesehen von Guitar Hero, ja, hört es dann bei mir damit auch auf. Aber ist gut.
Also eine richtige Verbindung zu der Band hatte ich auch nicht, aber die beiden Alben, die ich gerade genannt habe, die habe ich halt oft gehört. Und jetzt, wo du es sagst, muss ich auch sagen, dass auf dem neuen Album sie dieser wavige 80er-Touch größer ist als früher.
Mhm. Das ist doch eine schöne Entwicklung und ein eigenes Geschmäckle, den das
genau, Album hat. Das finde ich ganz interessant.
Sie treten also nicht komplett auf der Stelle, wenn auch die ganz großen Momente auf den früheren Alben schon gewesen sein mögen.
Genau. Kommen wir mal zu jetzt was ganz anderem, nämlich zu Dornenreich, richtig?
Mhm. Ist ja gar kein Metal, aber macht ja nichts.
Ja, AFI ist ja auch kein Metal.
Eben. Heute ist die Kein-Metal-Folge.
Weißt du eigentlich, wofür AFI steht?
Leider nein.
Ich erinnere mich hoffentlich richtig. A Fire Inside.
Das kommt mir geläufig vor. Das dürfte stimmen. Schön. Aber, da wird's einem warm ums Herz.
Genau. Dornenreich. Ja, Dornenreich, ne?
Genau. Du wilde Liebe sei, heißt das Album. Kein Metal, bisschen Black Metal vielleicht, wenn man sehr
offen an den Metal rangeht.
Sehr folklich, sehr akustisch, sehr poetisch. Manche Melodie hat mich so ein bisschen an Opeth zu Blackwater Park Zeiten erinnert, so im Hintergrund.
Oh, das ist aber schon hochgegriffen.
Manchmal ein bisschen hochgegriffen, inwiefern?
Das, also da ist die Referenz, also Opeth Blackwater Park ist ja so ein bisschen untouchable.
Ja, ich meinte so vereinzelte Melodien, so, die so die Atmosphäre ausmachen. Das fand ich schon, hat mich phasenweise dran erinnert an bestimmten Momenten.
Jetzt hast du deine Stimme so komisch verändert. So.
Ja, jetzt bin ich der Deutschlehrer. Gerade textlich ist es mir ein bisschen zu pathetisch und vielleicht verkünstelt. Das ist aber irgendwie auch Teil der Band-DNS und gehört dazu und das muss man mögen. Oder nicht?
Das war ja
Schnappatmung.
So habe ich diese Band ja kennengelernt, dass ich diese verkünstelte Lyrik Reime Faucht der Märchen sag, richtig oder unrichtig? So heißt ein Song, glaube ich, von früher noch. Und irgendwas mit Friedhofsmauer, was auch immer, da habe ich ja dreimal drüber nachdenken müssen. Das weiß Jochen aber auch. Also Jochen Stock, ewiger sozusagen, zusammen mit Thomas Stock, die beiden Bandleader oder die beiden Dornenreich sozusagen, das weiß Jochen auch, ich habe viel mit Jochen über Musik geredet. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her auch, weil wir die ja auch mal im Studio besucht haben, etc. Also nicht zum neuen Album war ich da, sondern es liegt schon ein bisschen länger zurück. Wir haben viel drüber geredet und dann auch viel drüber getrunken über alles und so. Und das ist, wenn du sagst, es ist verkünstelt, das kommt so aus ihm, das ist seine Persönlichkeit, das ist so. Und das finde ich alles. Ja, und bei mir geht es mit Dornreich ja immer so wie, kennst du das, wenn du hast so Leute, die triffst du, da ist es so, als hättest du, obwohl du die 10 Jahre nicht gesehen hast sie, du triffst sie, es ist nichts passiert. Du sofort, ist sofort wieder, die Vernetzung ist da, es sagt Klick und fertig ist. Und bei Dornreich geht es mir so, wenn ich das höre, wenn ich ein neues Album höre, wenn ich neue Songs höre, da brauche ich immer erst so eine Annäherungszeit, um mich da wieder drauf einzulassen. Also A, muss da in der Stimmung sein, das hören zu können, aber da brauche ich immer so eine Annäherungszeit, weil ich auch mich auf diese Lyrik und diese Songs und diese Texte, da muss ich mich erstmal drauf einlassen können. Und das ist immer so ein bisschen, da brauche ich immer ein bisschen, aber...
Dafür ist es auch gemacht, glaube ich, um sich Zeit zu nehmen.
Genau, es ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig so für mich. Ich freue mich dann trotzdem nach einer Zeit, immer dann, wenn ich es höre, ich freue mich immer drüber, dass es halt so was gibt, dass es so schön eigenständig ist und so intensiv ist Und die neuen Songs sind ja auch streckenweise sehr akustisch irgendwie aufgebaut. Mhm. Das finde ich auch toll, dass Jochen das auch so durchzieht, dass sie da völlig unkommerziell einfach eine schöne Kunst anbieten.
In seinen besten Momenten hat mich das Album so daran erinnert an schöne Dornreich-Konzerte, die ich schon erlebt habe. Kirchenkonzerte, sehr atmosphärische.
Ja.
Das sind so Bilder, die einem da wiederkommen. Das ist auf jeden Fall schön. Es ist kein schnell konsumierbares, oberflächliches Album. Es ist echt was für Leute, die gerne schweren Rotwein trinken und dabei Vinyl und Räucherstäbchen auflegen. Und dann, sich richtig genau, in die Musik reinlegen.
Die erste, die erste Single oder der erste Song, der veröffentlicht worden war, ist jetzt Dein Knöchern Kosen, richtig?
Lass mich kurz in die Tracklist gucken. Ja, genau. Dein Knochern Kosen.
Dein Knochern Kosen? Ich habe deinen Knöchern.
Knochern habe ich hier stehen zumindest.
Okay, denn ich dachte dein Knöchern. Und sag mal noch ein, zwei Songs.
Der Freiheit verlange nach goldenen Ketten. Das ist ja relativ eingängig. Ja. Das Geheimnis des Quellkosters. Das Geheimnis des Quellkosters. Das ist sehr schön.
Des Quelltrinkers. Wow. Siehst du, und da geht's schon los.
Ja, schon. Da kann man schon über die Songtitel schön philosophieren.
Toll.
Das ist schön auf jeden Fall. Ja.
Toll. Auf jeden Fall, Konzerte sollten die mal spielen wieder. Wer auf sowas Folkiges, Intensives, Akustisches, Deutschsprachiges steht, wie du schon auch schon beschrieben hast, mit so ein bisschen Patchouli-Geschmack, auf jeden Fall hingehen und anschauen. Das kann man gut haben.
Ein Album für verregnete Sommernächte.
Die wir hoffentlich dieses Jahr nicht mehr erleben müssen.
Hoffentlich nicht. Ein Album für eher laute, staubige, brutale Sommernächte. Go Ahead and Die mit dem Album Go Ahead and Die.
Das perfekte Album für die alte Knüppelnacht auf Wistful Force. Morgens da kommen wir gleich noch zu, der Band, die ich da morgens um 5 gesehen habe, morgens um 5 noch die letzten 3 Leute im Moshpit verprügeln, die mit 3,8 Promille hin und her laufen. Go ahead and die. Das Schöne daran ist, also plump kann er, Max Caballera und sein Sohn Igor Amadeus ist mit in der Band und spielt Bass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also so wie ihr euch das jetzt, macht jetzt mal kurz die Augen alle zu und ihr stellt euch mal vor, wie eine neue Band von Max Caballera und seinem Sohn Igor Amadeus Caballera klingen könnte, die das gleichnamige Album Go Ahead and Die rausbringen, wo so Songzeilen drin vorkommen wie Me Against the World etc. Jetzt gehen wir mal alle 3 Sekunden in uns, weil länger hat der Podcast nicht Zeit, um Pause zu machen. Und dann stellt ihr euch vor, wie das klingen könnte. Und genau so klingt es.
Ganz genau. Ein bisschen mehr nach Possessed als nach Sepultura vielleicht noch.
Das macht er ja absichtlich.
Hoffentlich.
Auf die große Sepultura-Reunion warte ich ja heute noch.
Da kann man, glaube ich, nach wie vor lang drauf warten. Ich habe da nicht den Eindruck, dass sich irgendwas bewegt hätte.
Ja, warum denn eigentlich nicht?
Kindliche Streitigkeiten, Befindlichkeiten, Streit unter den Ehefrauen und man weiß es nicht.
Das muss doch möglich sein. Geld regelt doch alles heutzutage.
Scheinbar haben sie es noch nicht nötig, gerade wenn Max Caballera doch so viele Bands selbst am Start hat.
Also Go Ahead and Die.
Ja, es klingt genauso, wie man sich vorstellt. Hittig im Rahmen der engen Genregrenzen, sage ich mal. Truckload Full of Buddies ist ein ganz cooler Song. Anderes ist dann auch wieder ein bisschen egaler, sage ich mal. Aber ist auch eher für das Live-Event gemacht, als ein knaller Album zu sein. Aber es ist eine witzige Aktion. Vater und Sohn thrashen zusammen.
Death Thrash Doom Punk.
Ja.
Finde ich auch lustig. Finde ich genauso lustig wie Wolfgang Van Halen. Wolfgang The One Man Gang Van Halen.
Ja, sind beides so junge Künstler, die das Erbe der Väter weitertragen.
Apropos Erbe weitertragen. Jetzt kommen wir zu einer Band, die bestimmt wieder. Da haben wir jetzt. Bin heute Morgen aufgewacht und hatte geträumt, dass wir über all die Bands, über die wir gerade sprechen, schon mal gesprochen haben. Sag mal, über die haben wir doch schon gesprochen, oder nicht?
Nee, also
Bist du.
beim letzten Album gab es unseren Podcast noch nicht. Vielleicht haben wir mal darüber telefoniert.
Vor 30 Wochen haben die noch kein Album rausgebracht? Kann nicht sein. Solche Bands sind dafür prädestiniert, alle 30 Wochen ein Album rauszubringen. Und zwar ist die Rede ist von. Haltet euch fest, Namensgebung 1A, Hammer King.
Mit dem Album.
Mit dem Album Metal Hammer Burger King.
Ja,
Nee,
fast.
mit dem Album Hammer King.
Ja, ist geil,
Oder?
oder? Jetzt
Oder?
schon gewonnen. Jetzt schon gewonnen. Warum das nicht die Metal Hammer Titelband jeden Monat ist, musst du irgendwann mal erklären. Ich fand nämlich schon die letzten drei Alben gut. Das Album jetzt ist ein bisschen stringenter als die letzten drei, so, weil die Band war schon immer, ich fand sie schon immer gut. Es ist halt Überraschung bei dem Namen. Power Metal.
Also ich fand die Band
Klingt
schon immer
wie.
gut, ist ja auch echt ein ganz schlechtes Zeugnis eigentlich für eine Band, ne?
Entschuldigung, Entschuldigung. Die Demos habe ich nicht gehört.
Ja, die Demos musst du produziert haben. Auf jeden
Ich
Fall.
kam schon jetzt in den Verteidigungsmodus, weil ich mir dachte, dass du die bestimmt doof findest. Darum wollte ich erklären, warum die gar nicht so doof sind, wie du glaubst.
Dummerweise musste ich mich ja mit dem Thema auseinandersetzen für diesen Podcast und auch fürs Heft.
Ja.
Und dann. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, dass der Ross the Boss-Sänger da singt. Titan Fox der Fünfte.
Ja, der frühere Rusty Boss, der war
Ja,
echt der
und ich hatte
Fünfte.
gedacht, dass dieser andere, dieser mega geile, dieser sportliche junge Typ da singt.
Aha, nein, nein, der
Tut
nicht.
er ja gar nicht. Und der alte Schlagzeuger von Saltatio Mortis spielte auch, ne?
Genau, der ist, glaube ich, jetzt neu eingestiegen bei dem Album, wenn ich recht informiert
Und jetzt
bin.
halte ich
Ich weiß nicht, ich
fest,
glaube, es gab einen Richtungswechsel.
die Band kommt aus.
Trommelwirbel.
Kaiserslautern.
Toll.
Ich dachte, es kommt nur eine gute Band aus Kaiserslautern und das sind die Spermbirds.
Jetzt sind es schon zwei.
No Punks in K-Town. Naja, anderthalb. Aber perfekte Band, und ich benutze das Wort perfekt nur sehr selten, wie ihr wisst. Perfekte Band für unser Metal Hammer Paradise, was hoffentlich im November stattfinden darf, wenn 1 Milliarde Menschen in Deutschland geimpft sind und wir alle den digitalen Impfpass implantiert bekommen haben und dementsprechend auf jedes Festival der Welt marschieren dürfen. Und oder minütlich getestet werden, negativ auf Covid-21. Also dementsprechend. Interessant ist ja auch, dass sie mit diesem Album, das finde ich auch so lustig, die Geschichte des Hammer Kings erzählen an sich.
Endlich, so lange haben wir darauf gewartet, dass Hammer King endlich mal die Geschichte des Hammer King erzählt.
Das klingt aber so ein bisschen so, als würde ich irgendwas mit Lego bauen.
Also es reitet auch auf allen Klischees einfach. Es ist nicht so offenkundig eine Parodie wie Glory Hammer zum Beispiel, aber es bewegt sich schon immer nah im parodistischen Bereich.
Aber auch immer diese Wortschöpfung. Also es wird doch irgendwie rumgeschachtelt. Da ist dann Ki also was haben wir? King Hammer, Hammer King, War Hammer, Glory. Genau, Glory. Oh, lass uns Glory Hammer machen. Ich meine, was geht eigentlich in den Köpfen nicht vor dieser Leute?
Oder halt auch jede Menge. Vielleicht ist dir nicht bewusst, das erste Album hieß Kingdom of the Hammer King. Das zweite hieß King is Rising. Beim dritten haben sie leider ein bisschen die Reihe gebrochen mit Poseidon will carry us home. Jetzt geht es mit Hammer King ein bisschen traditioneller weiter.
Aber
Aber
da frage
das
ich
ist schon.
mich,
Das ist
warum nennt eine Band, die Hammer King heißt, das vierte Album Hammer King? Also warum nennen die
Weil
das?
sie.
Was soll das? Das verstehe ich halt nie. Ich
Vielleicht.
verstehe es bei keiner Band, warum plötzlich eins der Alben in irgendeiner Reihe von einem Dutzend Alben so heißt, wie die Band selber oder keinen Titel trägt. Was soll die
Ja,
Scheiße?
bestenfalls, weil die Band sich neu gefunden hat
Oder keine Idee hatte.
oder keine Ideen. Aber wenn sie diesmal die Geschichte des Hammer King endlich erzählen, dann soll es so sein. Aber das ist ja tatsächlich Konzept der Band einfach die
Sperm Birds kommen nämlich jetzt dank Hammer King auch auf die Playlist. So.
Sehr gut. Sehr gut.
No Punks in K-Town.
In the Name of the Hammer, Hammerschlag. Hammerschlag übrigens der heftigste Song, den die Band bisher gemacht hat. So hart waren sie noch nie. Aber es ist einfach epischer Faust-Track-Power-Metal. Schaut nicht nach links und nach rechts. Kommt schneller auf den Punkt als auf den bisherigen Alben. Das gefällt mir sehr. Merkt man also als langjähriger Hörer der Band ein bisschen auch ein ja, Zielgrimassen. Aber du kanntest die Band vorher nicht, oder?
Die letzten drei Alben sind bei mir auf Dauerrotation gelaufen, natürlich.
Was selbstverständlich, selbstverständlich.
Aber ganz ehrlich.
Man merkt einen kleinen Schritt nach vorne im Songwriting und in der Entwicklung und ja.
Aber jetzt sind sie ja auch auf der großen Bühne der Weltbekanntheit mit einem großen Label im Rücken, jede Menge finanzkräftigen Partnern. Da geht einiges nach vorne. Also, glaube ich, ganz
darum,
ehrlich. Darum vielleicht. Schön plastöse, epochale Supermucke.
Darum vielleicht auch das Band betitelte Album, weil es jetzt nochmal richtig nach vorne geht. Der Neustart mit frischer Energie.
Metal Hammer King. Geil. Also ich freue mich drauf, sie vielleicht dann irgendwann bei uns auf dem Festival begrüßen zu dürfen.
Sehr gerne. Gucke ich mir gerne an. Ich finde es witzig.
Hammer King live at Metal Hammer King's Paradise.
Mhm.
Jetzt kommen wir zu einer Band.
Ganz was anderes,
aber ganz was anderes Tolles und ein absoluter Tipp. Hilf mir bei der Aussprache. Ich würde mal sagen, sie heißen Interloper.
Hätte ich auch so ausgesprochen, wenn ich müsste, ja.
Jennifer Lopez. Interloper. Looper nicht, weil es ist nur ein O. Interloper aus den USA. Das Album heißt Search Party.
Mhm.
Search Party.
Und, tolle Party.
Ja. Und es ist ganz toller, progressive, modern Metal. Ich persönlich habe, jetzt kannst du mich mal hier in die Pfanne hauen, ich habe ganz viel Opeth, Katatonia, Amorphis, mehrstimmigen Gesang, viele Keyboards, ganz viel Atmosphäre, ganz viel Drive, ganz tolle Melodien. Das habe ich alles rausgehört und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein Mega-Tipp, Leute, wenn ihr sowas mögt, das müsst ihr euch anhören. Eine tolle
Band.
Das
ist interessant. Das sind alles Bands, die ich nicht so rausgehört habe, nicht genannt hätte, aber genau verstehe, was du meinst. Ich habe mich da eher auf den
technischen Aspekt des Spielens beschränkt.
Ja, schon eher das Technische und das Moderne tatsächlich eher rausgehört. Auch so ein bisschen das Metalcore-ige, weil das ist immer noch so dabei, auch wenn angenehm wenig gebrüllt wird.
Das
aber
ist
es gibt
gut,
diese Brüllmomente immer noch, das ist gut. Der Gesang erinnert mich so ein bisschen an Trivium. Der Klagesang gerade. Und auch bei Trivium ist ja heutzutage mehr Klagesang als Gebrüll. Von daher passt auch da die Parallele. Es wird irgendwie viel, viel mit Rhythmen gewürfelt und viel gefrickelt und wild soliert. Aber die Melodien und wie du auch sagtest, die dramatischen Melodien und das ganze Drama steht so im Vordergrund. Und ich hatte eher so die Architects oder auch Coheed and Cambria so als Parallelen.
Stimmt, aber die ich verstehe total. Coheed and Cambria habe ich die ganze Zeit gesucht. Die habe ich gesucht.
Ja, in nicht so poppig, wie Coheed and Cambria zuletzt geworden sind. Aber so die ersten Coheed and Cambria Alben wahrscheinlich so in der Richtung.
Tolle Band.
Total. Auch wenn ich sie zuletzt ein bisschen aus den Augen verloren habe, muss ich zugeben. So die letzten Alben haben mich nicht mehr ganz so gepackt wie die ersten und die mittleren vor allem. Aber dennoch, tolle Band und tolles Konzept, das eben noch weiterspinnen. Auch wenn ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der diesen Coheed and Cambria Kosmos komplett durchstiegen hat und mir wirklich erzählen kann, was da für verrückte Geschichten erzählt werden.
Die Typen ja selber
nicht mal Frank kann das. Die Typen selber versuchen ja immer noch Comics damit zu machen. Irgendwie.
Ja, das finde ich ganz witzig. Sag mal, der Interloper-Typ, da war doch einer bei irgendeiner anderen bekannt.
Die sind beide, das ist ja nur ein Duo, soweit ich weiß, die waren beide bei Rings of Saturn.
Rings of Saturn, genau das war's.
Genau, technische Death Metal Band, aber in die Richtung geht's ja gar nicht angenehmerweise.
Sondern aber Rings of Saturn war keine, war das eine Instrumentalband? Nein.
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das war eine Brüllband, die aber kürzlich ihren Plattenvertrag bei Nuclear Blast verloren haben.
Ja, warum nur? Weil sie zu viel gebrüllt haben.
Nee, weil der Sänger das Label erpressen wollte oder so ähnlich, wie es von Seiten des Labels hieß.
Das war es, genau.
Der wollte wohl irgendwie...
Er hat irgendwelche Forderungen gestellt.
Ja, irgendwie so, gibt mir Kohle oder ich werde euch öffentlich diffamieren und werde alles auspacken. Und das Label dann halt so, ja, tschüss.
Aber das machen doch alle Bands, die sagen, gib mir Kohle und ich werde euch sonst diffamieren, oder nicht? Wenn du einen Plattenvertrag per se unterschreibst, glaube ich, bist du so drauf.
Manche machen es halt geschickter als andere.
Richtig, also das Label lehnt sich zurück und lacht und sagt, danke für die Urheberrechte, lieber Künstler. Mhm.
Aber die beiden Interloper-Musiker waren zu dem Zeitpunkt schon bei der Band raus.
Bei welchem Label sind die jetzt?
Interloper sind witzigerweise bei Nuclear Blast, wo auch Rings of Saturn waren. Wenn ich mich täusche.
Hä? Das mag nur der Interloper an sich verstehen. Oder Jeff Bezos, der vielleicht die Interloper in seinem super Stratosphärenschiff in die 100 Kilometer hohe Außenhülle mitnimmt, um auf die Erde von außen zu schauen, um dann festzustellen, wie toll nachhaltig man noch leben muss, um die Erde zu erhalten, um dann mit seinem 5 Milliarden Flugzeug durch die Erdumlaufbahn zurückzustoßen und alles zu verseuchen. Was für ein Quatsch.
Genau so.
Das war keine Cold in Cambria Geschichte, sondern das war, ich biete ja noch mit.
Das war leider die echte Welt.
Also ich biete ja noch mit auf das letzte Ticket, was es wohl öffentlich zu erwerben gibt, aber also 3 Millionen Dollar ist mir dann doch zu wenig.
Da reichen die Dogecoins nicht. Mist.
Wie Materia schon sagte, den kennt ihr vielleicht auch, so könnten wir Materia mal auf die Playlist bringen. Wie Materia, das habe ich lustigerweise letztens in so einem Bewegtbild-Schnipsel online in den sozialen Medien gesehen. Materia sagte, bei Kryptowährung, da ist doch schon der Name komisch.
Ja. Recht hat er.
Recht hat der Gute. Recht hat der
Recht
Gute.
Hat er.
Ja. 11.06. ist damit abgeschlossen, es kommen keine weiteren Alben raus. Ihr müsst nur diese kaufen.
Das waren die wichtigsten zumindest.
Genau, das waren die wichtigsten, die wir vorgestellt haben. Für jede Platte, die ihr kauft an dieser Stelle, kriegen wir die Hälfte der Einnahmen ab und werden uns davon ein eigenes Spaceship bauen, um in 200 Kilometer Höhe zu fliegen. Lieber Herr Bezos, guten Tag, auf Wiedersehen.
So machen wir es.
Nächste Woche kommen auch noch Alben raus. Jetzt erzähl doch mal
nächste
was.
Nächste Woche kommen auch noch Alben raus.
Jetzt hassen wir gemeinsam mal ein Scheißalbum von nächster Woche. Also ich kann nicht verstehen, dass Fear Factory noch existieren. So, und jetzt kommst du.
Das, Aggression. Was, das wollte ich sagen.
Aggression Continuum. Was soll das?
Ich weiß es nicht. Ich habe gehofft, dass du mir das erklärst, weil ich konnte mit Fear Factory tatsächlich noch nie so richtig was anfangen, weil ich, glaube ich, ihre Hochzeit einfach verpasst habe.
Ja,
da war ich noch zu klein, Jahre oder
so. Ich sag nur, die Mauer stand noch, als ich in Russland war.
Eben drum. Jetzt ist die Band aber immer noch da. Also ganz verloren habe ich die Band oder abgeschrieben, nachdem ich sie mal live gesehen hatte und das...
Katastrophe.
Einfach nur katastrophal war. Die Platten fand ich nur egal. Live war es wirklich schlimm. Und jetzt sind die immer noch da, obwohl der Sänger seit 2017 raus ist. Er hat aber Blödsinn. Wie lange ist er raus? Seit Ende letzten Jahres?
Ja, aber ich habe es nicht kapiert. Aber
er hat whatever. Aber ja, 2017 hat er irgendwie den Bullshit noch eingesungen und jetzt haben wir den Salat.
Das ist schon so, dass jetzt Dino Casares einfach alles verwaltet, aber Burton C. Bell hat es noch eingesungen. Das ist richtig, ne? Das
genau.
Habe ich. Also die beiden reden ja nicht mehr miteinander.
Und dann saßen sie 4 Jahre lang, ja.
Die streiten sich etc. Mhm. Lustigerweise habe ich ja Dino Casares mal auf einem meiner ewigen Trips in die Jagdgründe, auf jeden Fall auf einem meiner Interviewtrips nach Los Angeles, Kalifornien, USA, für den, der das nicht googeln möchte, habe ich Dino Casares mit einer riesengroßen Kiste Roadrunner-Promos getroffen im Eingangsbereich von Amoeba Records. Und er war dann so leicht peinlich berührt, dass er erkannt wurde beim Verkaufen seiner CDs.
Seiner eigenen oder von...
Seiner Kollegen-Promo-CDs. Was ich aber eigentlich ganz süß fand. Ich meine, irgendwovon muss der Dino sicher ein paar Burritos kaufen, oder?
Irgendwas muss man ja leben als Künstler.
Ja, und wenn es auch nur der Verkauf von Promos ist bei Amoeba Records, einem der tollsten Plattenleben des Universums. Der ist so groß, den kann Jeff Bezos aus 100 Kilometern Entfernung sehen.
Boah, gibt's den noch? Also nicht Jeff Bezos, den Plattenladen.
Ne, wahrscheinlich hat der, wahrscheinlich ist der, ja, ich glaube schon, aber ich befürchte, dass die Pandemie auch da ihre Auswirkungen zeigt. Aber egal.
Fear Factory, dann kann Jeff Bezos umso mehr Platten ausliefern, das ist doch schön.
Da frage ich mich, ja, warum haben denn Fear Factory ihren Plattenvertrag nicht verloren? Warum müssen sie uns weiterhin belästigen?
Vielleicht war das das Problem, das alle hatten. Sie hatten diesen blöden Plattenvertrag noch und mussten noch ein Album rausbringen.
Aber Verträge müssen doch nicht unbedingt erfüllt werden. Das könnte doch auch mal sein lassen.
Ist das so?
Ja, ja, ich weiß nicht. Also,
es wird da muss ich nochmal in meinen Arbeitsvertrag schauen.
Ja,
was da zum Thema Podcast
ja, dass steht. Du deinen Arbeitsvertrag nicht erfüllst, das weiß ja jeder. Aber Plattenvertrag, wenn er nicht erfüllt, du kannst ja, also jetzt mal unter uns, du kannst ja keinen dazu zwingen, einen Song oder einen Text zu schreiben. Wie willst du es machen? Willst du ihm mit der
abgesicherten
Schrotflinte vor der Schnauze irgendwie ins Studio schleifen?
Naja, du kannst ihn wahrscheinlich irgendwie, wie soll ich sagen, enteignen, den Kuckuck ins Haus schicken,
ja,
seinen Fernseher abfänden.
Das kannst du alles machen, aber du kannst ihn trotzdem nicht dazu zwingen, ein Album zu aufzunehmen. Dann kratzt du ein paar alte Demos zusammen, dann kratzt du ein paar Live-Aufnahmen zusammen. Das zählt trotzdem nicht als Studioalbum. Du kannst aber einen Künstler nicht dazu zwingen. Das wird wirklich, es könnte kompliziert werden.
Künstlerisch vor allem. Wahrscheinlich kommt da Kacke raus. Ja. Insofern ist vielleicht genau das passiert. Nein, Kacke ist es nicht, das stimmt auch nicht. Wollen wir fair bleiben? Es ist einfach ein Fear Factory-Album.
Es ist
nicht
Kacke, so. Es ist komplett überflüssig.
Ja, mich macht die Musik einfach nervös und genervt. Aber das liegt an mir. Bestimmt.
Schön.
Schöner finde ich dann doch das Eisregen-Album oder eher Eisregen-Split. Ich habe es bis heute nicht hundertprozentig verstanden. Eisregen und Goat Funeral zusammen mit dem Album Bitterböse. Es wird als 15. Eisregen und 2. Goat Funeral-Album beworben. Es sind aber nur jeweils 5 Songs. Für mich ist das einfach ein Split.
Also irgendwie ist das so eine Split-EP, oder?
Ja, eigentlich sind es 2 EPs aneinander geklatscht, um es dann ein Album nennen zu können. So, das ist auch, kann man machen, aber es ist halt nicht so vollwertig, wie es sein könnte. Und ein bisschen schade, weil dadurch beides kleiner gemacht wird, als es sein könnte. Gerade Eisregen und Goat Funeral ist ja auch die gleiche Band am Ende. Goat Funeral ist das englisch- oder weitgehend englischsprachige Black-Metal-Projekt der Eisregen-Herren. Eisregen ist halt Eisregen. Und die Eisregen-Songs sind gute Eisregen-Songs. Es fehlt hier und da ein bisschen an erinnerungswürdigen Refrains. Das haben sie auf anderen Alben schon mal besser gehabt. Aber es ist abwechslungsreich. So alles, was Eisregen-Fans und Eisregen lieben, ist da. Ich würde sogar sagen, mit 1 Pfund Fleisch haben sie den vielleicht widerlichsten Eisregen-Text seit Jahren hinbekommen. Da kann einem ein bisschen übel werden beim Hören. So mag man das bei Eisregen aber ja auch haben. Insofern ist der Name Bitterböse auch zurecht gewählt und Eisregen-Fans werden ihre Freude haben. Das Goat Funeral-Teil hinten dran, auch gut, auch seine Berechtigung bestimmt. Die Jungs toben sich da halt ein bisschen in anderen Gefilden aus. Vollwertiges Eisregen-Album wäre mir an der Stelle lieber gewesen, aber sei es drum. 5 gute Eisregen-Songs.
Also, jetzt weiß ich gar nicht, was ich dem noch so richtig hinzufügen soll. Ja, das hast du wirklich schön ausgedrückt.
Bitterböse. Manchmal klappt's halt.
Was?
Manchmal klappt's doch noch.
Ja, Bitterböse ist wirklich der passende Titel für das Ganze. Ich habe diese, also die Goldfunnel-Nummer, warum, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich hätte auch mir 10, 12 neue Eisregen-Songs lieber gewünscht. Egal. Michi Rother halt in anderem Gewand mit ein bisschen Black-Metallischer, auch gut, kann man alles machen. Es ist so ein bisschen Erwartbares, aber qualitativ hochwertiger Eisregen. Und schön ist ja auch so, also was ich, also ich kann ja, also viele Leute sind ja so angeekelt, wenn die sowas hören oder oh, das muss auf den Index, das ist ja ganz schlimme Sachen, so darf man sowas machen. Mich amüsiert das ja immer und ich finde das auch schön, wenn es so einen schunkeligen Part gibt bei Eisregen und so ein bisschen was,
ja,
so ein bisschen was zum Mitklatschen. Mhm. Und das ist schon toll. Also,
ja.
Der ZDF-Fernsehgarten ist nicht mehr weit für Eisregen.
Ja, aber mit bitterbösen Texten. Das ist die schöne Diskrepanz, die mir auch viel Freude an der Band bereitet.
Ja, aber sie machen, und das finde ich halt cool, sie machen halt das, was sie am besten können. Einfach extreme Musik, extreme Texte, immer am Rande des Wahnsinns. Einfach toll.
Ganz genau. Einfach toll.
Genau, und ab.
Sehr schön.
Tolle Überleitung. Einfach toll. Wir waren ja alle, wir waren ja alle extrem nervös. Wir hatten ja das Live-Spektakel schlechthin schon gesehen, nur keine neuen Songs gehört. Und jetzt ist in einer Woche, muss man dazu sagen, am 18.06., das sind jetzt noch drei Alben, die am 18.06. rauskommen, also Eisregen, Eisregen Fear Factory und Halloween, über die ich jetzt spreche, kommen auch am 18.06. Genau. Endlich kommt das Album raus und ihr habt ja schon die ersten Rezensionen, Reaktionen, Videos und Songs gehört auf den gängigen Plattformen. Man muss ja einfach sagen, was die sieben Pumpkins United, beziehungsweise jetzt auch wieder Halloween, einfach nur Halloween, mit dem neuen Album Halloween geleistet haben, grenzt irgendwie an ein Wunder, dass es wirklich nochmal so gut geworden ist und einfach alles beinhaltet, was die Halloweens in den, jetzt lasst mich nicht lügen, 35 Jahren, fast 40 Jahre.
Ja, locker.
Ja, also ich kann mich an Halloween erinnern, da war ich ein kleiner Pimp, das war Mitte der 80er, da kam die, ich glaube 85 kam die EP oder sowas, ne? Oder 86, irgendwie sowas. Und dass sie alles in eine Platte gepackt haben und trotz der langen Zeit, die zwischen diesen unfassbar guten Alben einer etwas für mich persönlich etwas für mich persönlichen Durststrecke liegen und dann nochmal so ein Album hinzulegen, ist wirklich, es grenzt an ein Wunder, es ist ein tolles Album und es ist vielleicht, das hatten wir schon mal gesagt in diesem Podcast, mit das wichtigste Reunion-Album aus Deutschland des Jahres. Das kann man vielleicht sogar schon mal festhalten. Also, weil eine Reunion.
Das kann man festhalten. Was sollte da noch kommen?
Ja, ja, aber an deutschen, also an Alben von deutschen Bands, die auch in die Heavy-Metal-Richtung schlagen, kommen ja noch ein paar Sachen.
Da kommen noch ein paar Sachen.
Ja, ja, aber sie sind auf jeden Fall Anwärter auf das deutsche Heavy-Metal-Album des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das sind sie. Auf alle Fälle. Jetzt kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil du schon alles Wichtige gesagt hast.
Doch, kannst du.
Sind auch das Vereinen aller Phasen, nicht nur personell, sondern auch musikalisch, finde ich wirklich ganz toll. So die hungrige Frühphase, die härtere Spätphase, naja, spät stimmt gar nicht mehr, die Mittelphase so rund um Better Than Raw herum, die epische Keeper-Ära und so die gereifte späte Zeit, wo sie wirklich so die Songwriting-Kniffe perfektioniert haben, zusammen mit Andy Deris am Gesang, findet da alles zusammen und nur Hits. Vor allem aber nicht zu simpel und nicht zu sehr auf Nummer sicher gegangen, sondern tatsächlich im Gegenteil zum Teil sogar recht sperrige Songs, die da rausgekommen sind. Angels, die Powerballade, fast schon progressive Züge. Der Album-Opener, mir ist gerade der Name entfallen, auch der recht sperrig und gerade für einen Album-Opener dann auch schon gewagt, sowas vorne hinzusetzen. Skyfall ist mittlerweile ja bekannt, der große 12-Minüter, richtig episch, wo alles noch mal drinsteckt. Vor allem aber voll mit wunderbaren Melodien. Also es vergeht kein Song, wo nicht irgendwie ein Part dabei ist, wo man nochmal hinhört, nochmal auftritt und anerkennend mit dem Kopf nickt.
Da wär ich ja gerne mal Mäuschen gewesen bei der Songwriting- und Produktionsphase, wenn so, weiß ich nicht, wie kann man sich das vorstellen? Alle sieben auf einmal, einer nach dem anderen, Kiske, Deris, Hansen. Da wäre ich schon mal gerne dabei gewesen, wie sie sich die Pumpkin-Köpfe gegenseitig einschlagen, um dann hinterher rauszukommen, als wäre nichts gewesen, zu sagen, wir sind united, das ist unser Guss, sozusagen. Unser, was?
Ich möchte Ihnen das schon glauben, dass Sie da tatsächlich so selbstlos an alles rangegangen sind
und ja, das, einfach gesagt das haben,
so,
ich auch,
hey, wenn es dem Song also dient, dann sing du den so, ist cool für mich so, dann bin ich irgendwie nur im Hintergrund, passt, sing du das, alles fein.
Ich will ja gar nicht im Vordergrund stehen, nee, sing du mal, komm, du kannst es eh viel besser als ich. Aber so ein Opus setzt ja voraus, dass es ja trotzdem natürlich irgendwie streitwillig ist, nicht immer kreative Reibereien gab.
Ja, das bestimmt. Das bestimmt. Das lässt sich ja, glaube ich, auch aus der Titelgeschichte unserer noch aktuellen Ausgabe rauslesen, dass da einfach viele Alpha-Tiere aufeinander hockten, die entsprechend auch gezügelt werden wollten, aber da Produzent und Manager auch gute Arbeit für geleistet haben und dass aber halt auch die Jungs keine Jungs halt mehr sind, so wie damals, als sie sich so zerstritten haben, sondern halt Männer, die halt auch irgendwie greift und beruhigt sind und sich mal zurücknehmen können, einfach.
Einfach toll.
Und also das ja, Album.
Einfach toll.
Ein wunderschönes Album.
Genau, gibt's in 15-facher Ausfertigung, ich glaube in was weiß ich wie vielen Vinylfarben etc. Greift zu, solange der Vorrat reicht.
Vor allem auch mit so einer verrückten Hologramm-Vinyl, die muss ich mir auch nochmal irgendwie angucken. Es ist wohl, ich glaube, das erste Heavy-Metal-Album mit so einem Hologramm-Vinyl und das zweite Album überhaupt oder so.
Aber ist das,
du musst nur mit der Taschenlampe irgendwie drauf leuchten.
Ist das eine Picture-Vinyl, die ein Hologramm zeigt oder wie?
Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ob das eingeätscht irgendwie ist oder ob das nur der Aufkleber ist oder ob das eine ganze Picture ist. Ich weiß es gar nicht. Aber du musst nur mit der Taschenlampe drauf leuchten und dann dreht sich die Platte lustig und dann entsteht daraus ein 3D-Hologramm, ich habe es
also,
nicht gesehen. Ich musste
kommt dann so ein Kiske da raus oder was?
Unfristig.
Liebe Plattenfirma, schick uns mal bitte 12 dieser Exemplare. Wir wollen.
Zu Recherchegründen.
Recherchegründen natürlich. Wir wollen. Ich muss Dino Casares noch welche davon schicken. Wir wollen daraus ein Live-Unboxing im Podcast machen. Toll.
Toll. Das wird der
Hammer.
Und
euch akustisch zeigen, wie das Hologramm erscheint.
So, oh, ist es schön und guck, wie es sich dreht. So wird es sein, nur viel schöner.
Du sollst nichts von zu Hause erzählen. genau. Wie kommen wir jetzt zu apropos Überleitung. Du weißt schon, dass ich dich jetzt um die Metal Hammer Maximum Metal Playlist auf Spotify, Remember Where You Heard It First, also die Podcast-Playlist, zu füllen, frage ich dich an dieser Stelle, welcher Song bewegt dich gerade? An den hatte ich auch gedacht, aber das war mein Song.
Hammer King haben wir sowieso schon, weil ja das Album erschienen ist heute, richtig?
Du sollst jetzt
damit nicht wieder,
bezahlte Promo deiner befreundeten Bands machen.
Bezahlte Promo darf ich gar nicht. Ich bin unabhängiger Journalist.
Nee, bist du nicht. Du hast ja einen Arbeitsvertrag, der nicht zu 100% erfüllt wird.
Deinerseits. Ist das so?
Deinerseits.
Hast du selbst darüber ist nochmal zu sprechen.
Also du sagst mir jetzt einen Song, der dich bewegt und dann sagst du mir noch einen Tipp. Komm. Ich weiß, dass du dich darauf vorbereitet bist. Jetzt schaut er in seine Liste.
Überhaupt nicht. Exakt. Gerade nochmal Spotify geöffnet und ich muss nochmal Halloween erwähnen. Halloween aus dem Album Better Than Raw, der Song Push.
Ehrlich?
Ja, weil ich über das Album kürzlich wieder gestolpert bin bei Recherche und Nachhören zum neuen Halloween-Album, wieder ein paar alte gehört. Und das war das erste Halloween-Album, das ich gehört habe. Ich habe es mir damals noch aus der Stadtbibliothek in Hof ausgeliehen, bin mit der CD nach Hause und habe mich da gefreut wie ein Schnitzelkönig, sagt man das so, weil er ein Heavy-Metal-Album in der Bibliothek entdeckt hat.
Ja, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel.
Gefreut wie ein Schnitzel, aber auch wie ein Schnitzelkönig. Der freut sich nämlich noch mehr als der Schnitzel.
Okay,
ja, dann... Halloween, damals aus der Stadtbibliothek, jetzt auch auf Spotify.
Ein weiterer Halloween-Song in unserer Playlist.
Toll, kann man nicht genug haben, oder?
Nee,
nein.
Jetzt packe ich noch einen Song mit drauf, der mich bewegt hat, beziehungsweise die Geschichte, also... Der Sohn des Saliva-Sängers ist ja an Covid-19 verstorben.
Das habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen.
Das tut mir sehr leid. Solltest du vielleicht mal metalhammer.de die News lesen, aber ist egal.
Ich habe keine Zeit vor lauter laut Arbeitsvertrag zu
führen. Aber du wurdest Arbeit. Doch darauf hingewiesen, dass du dir Zeit nehmen sollst.
Ja, das war aber erst vorhin.
Und in dem Zusammenhang habe ich mir Saliva mal wieder angehört. Und zwar, ich würde jetzt den Song Klick, Klick, Boom in den Ring werfen. Ein richtig schöner 90er Jahre New Metal nannte man das damals, weil New Metal gibt es ja eigentlich nicht mehr, das wäre jetzt Old Metal. New Metal Song, der für vollere Tanzflächen sorgte und ein Live-Knaller war.
Ja. Wunderbar.
Saliva. Was ich in dem Zusammenhang auch gar nicht wusste, ist, dass der alte Sänger der ist ein in den Grundfesten. Nee, so sagt man das nicht. Also er ist ein komplett überzeugter, tiefgläubiger Christ. Das wusste ich gar nicht mehr. Ist jetzt nichts Besonderes, aber er hat, also im Zusammenhang mit dem Tod seines Sohnes, hat er halt das alles so in den Gotteskontext natürlich auch gestellt. Und mich hat die Geschichte echt so, der Sohn wäre erst 29. Mich hat die Geschichte bewegt und ich fand das sehr traurig. Und dann habe ich mir einfach diese Band wieder angehört und bin zurzeit so ein bisschen in meiner 90er-Phase. Und zwar nicht in meiner 90er-Metal-Phase, sondern in so einer ein bisschen 90er-Wegmann-Phase, der halt auch viel von diesem New-Metal-Zeugs gehört hat. Also Soil, Halo könnte ich auch noch irgendwie raushauen. Und ansonsten hätte ich gleich noch einen Tipp, nachdem du mir noch einen Song genannt hast, der dich zurzeit bewegt, den du auf die Playlist pumpen willst und womit die Rhythms of Love draußen ganz groß gespielt werden.
Dann möchte ich in der Playlist Shoemaker aus dem letzten Nightwish-Album hören gerne. Denn Nightwish haben erst ihr wunderschönes Livestreaming-Konzert gespielt. Nein, falsch, zwei wunderschöne Livestreaming-Konzerte. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden, beziehungsweise einmal für das amerikanische Publikum. Das war bei uns dann 2 Uhr nachts, aber man kann ja auch ein bisschen später noch den Stream in der Wiederholung gucken. Sehr opulent gemacht in einer virtuellen 3D-Kulisse. Sah das so ein bisschen nach Disney-Trickfilm aus, aber passte so zu Nightwish. Und sehr schön, den neuen Bassisten vorgestellt. Flo hat sehr schön gesungen. Einige Songs des neuen Albums hatten ihre Live-Premiere, in Anführungszeichen, weil richtig live war es halt dann doch nicht.
150.000 Leute haben das geschaut, ne?
Oh ja, ich war 2 davon.
Ich war keiner davon, deswegen warst du alleine.
Genau, aber es war sehr schön. Man hätte es gerne mit 150.000 Leuten in echt geguckt, weil das gemeinsame Konzerte gucken fehlt einem halt dann doch. Es ist einfach was anderes, wenn man den Schweiß und die Tränen des Nebenmannes oder der Nebenfrau sieht und riecht.
Trinken darf.
Ja, das ist nur bei Eisregenkonzerten so.
Da trinkt man aber kein Schweiß, da trinkt man Blut.
Da trinkt man Blut, stimmt. Ja. Schweiß und Urin werden bei den Kassierern und den Spermbirds getrunken. Ich habe die Kassierer erwähnt, jetzt müsst ihr auf die Playlist.
Die Kassierer, also ich weiß gar nicht, die Playlist wird platzen vor Neid. Und jetzt werde ich noch einen kleinen Geheimtipp.
Wie der Schnitzelkönig.
Einen kleinen Geheimtipp. Ein weiterer Song, den ich jetzt hier mal anbringen würde. Und zwar eine völlig unbekannte Band bis zum heutigen Tage. Weil die gibt es noch nicht so lange. Und sie bringen heute ihr erstes Video raus. Beziehungsweise gestern in einer Vorpremiere, glaube ich. Heute bringen sie ihr erstes Video raus. Sie bringen heute ihren ersten Song raus. Und eine wirklich hörenswerte, interessante Band namens Jestress. Die neue Band von unserem Podcast Gast Axel One, auch besser bekannt von den Butterbroten einstig und eine der besten deutschen Falco-Interpreten. Placenta war noch eine Station und Berlin Metal TV, wer das nicht alles kennt. Der sollte sich auf jeden Fall mal Jestress anhören. Mit in der Band ist auch Daniel Fellner, der Produzent von den Österreichern Seiler und Speer. Wer diesen nicht kennt, sollte auch dort mal sein Ohr reinhalten. Aber die genannte Band Jestress mit dem Song Wastelands, der heute erscheint, klingt wie moderner Metal Richtung Dark Tranquility, Soilwork plus Geige.
Eine interessante Mischung. Da höre ich auch mal rein.
Das ist auf jeden Fall
hörenswert. Wenn das in meinem Arbeitsvertrag steht, ich schaue noch mal nach.
Bitte was?
Wenn das in meinem Arbeitsvertrag steht, dass ich da reinhören darf. Ich
schaue Arbeitsvertrag hat was, wie auch immer. Auf jeden Fall erster Song und wenn ich das richtig verstanden habe von meinem Interviewpartner Axel One, dem König von Köpenick, wird jeden Monat in den nächsten 4 Monaten ein neuer Song erscheinen, um eine EP zu vollenden, die dann auf das Album, was 22 vorausgesetzt die Pandemie steht, nichts im Wege, erscheinen soll. Jazztress Wastelands erscheint heute auf allen Plattformen eurer Wahl.
Eine bunte Playlist-Mischung.
Sehr genau, schön. Genau, 3 Wiener und 1 Berliner sozusagen. Also
3 Paar Wiener im Brötchen mit Senf.
Wolltest du auch noch was Produktives, Positives beitragen?
Ich glaube nicht.
Doch, wir wollten auch noch über unsere Interviewgäste sprechen, nicht?
Anmoderieren. Na gut.
Nicht?
Na gut. Wenn Sie mögen, kommen wir dazu. Unsere Interviewgäste heute, nicht nur hier im Podcast, sondern auch in der nächsten Metal Hammer Ausgabe, die nächsten Mittwoch erscheint am, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 16.06.
Sehr korrekt.
Die mächtigen Powerwolf. Ich habe für die Titelgeschichte mit Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel über das neue Album Call of the Wild gesprochen. Wir haben das gesamte Gespräch im nächsten Heft sowie auf dem Heft eine wunderbare CD im Jewel Case, ein exklusives Powerwolf-Album, fast einen ganzen Monat bevor das tatsächliche Album Call of the Wild erscheint. Könnt ihr dieses schon käuflich erwerben im Handel und auf metal-hammer.de/powerwolf mit neuen Songs, mit exklusiven Songs, mit raren Songs, Live-Material dabei, B-Seiten dabei, auch Sachen vom neuen Album und den Bonus-CDs des neuen Albums, die ihr nur in Special Editions bekommt. Habt ihr jetzt schon Wochen vorher die Möglichkeit, das zusammen mit dem Metal Hammer und der Powerwolf-Titelgeschichte zu kaufen. Einen Teil dieses Interviews werden wir jetzt auch hier im Podcast zu hören bekommen. Ich würde sagen, mass ab, oder?
Ich bin gespannt.
Ich bin hier zusammengeschaltet mit Matthew und Falk von Powerwolf. Hallo, schön euch zu hören und zu sehen.
Hallo, schön, ja. Schön da zu sein. Ich wollte gerade sagen, hier zu sein, aber ja.
Wir sind ja da, nicht hier. Wir sind ja Corona-konform im Homeoffice sozusagen.
Genau, man ist aber so eng zusammengeschaltet, wie es nur geht in diesen Tagen. Genau, wir sind hier, um über euer tolles neues Album Call of the Wild zu sprechen. Und ich möchte direkt anfangen mit der Frage, was macht Call of the Wild denn so wild und lebendig in euren Ohren?
Ich glaube, es ist im wahrsten Sinne des Wortes unser wildestes Album geworden. Nicht unbedingt wild im Sinne von, es ist jetzt auf einmal unglaublich brutal hart geworden, sondern wild im Sinne von, es ist, glaube ich, eine sehr... Ja, klingt jetzt vielleicht in dem Kontext seltsam, aber bunte Reise geworden. Ich betrachte ein Album immer so ein bisschen wie eine Reise und ich glaube, diesmal gibt es sehr viele verschiedene Szenen sozusagen auf dieser Reise und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein wilder Ritt geworden. Und das fasst auch der Albumtitel für mich sehr schön zusammen.
Ja, genau.
Ja, also Call of the Wild kann ja auch dazu stehen, wie soll ich sagen, der Call, der Aufruf, wieder wild zu sein. Ich meine, dass man vielleicht in gewissen Phasen in dieser Zeit sich hängen lässt, mag sein, aber das ist auch so eine Art Weckruf, zu sagen, nee, eben nicht. Mit viel Kraft, mit viel Power. Und das Album ist für mich auch nochmal ein Album, was unfassbare Dynamik hat, unfassbare Kraft. Das soll auch so ein bisschen dieser Titel Call of the Wild dafür stehen. Und man kann es auch so ein bisschen beidseitig betrachten. Wir betrachten uns ja selbst auch als die Wilden. Ich bezeichne unsere Fans aber auch als die Wilden und das im ganz positiven Sinne. Also beide haben eine gewisse Verrücktheit, einen gewissen Wahnsinn und ja, weiß nicht, ich will es glaube ich so einer Powerschuh nie sagen, das war irgendwie ruhig und besinnlich, sondern eher wild und laut.
Genau, wenn nicht gerade die Balladen gespielt werden, selbstverständlich die großen Powerballaden, da wird es kurz ein bisschen besinnlicher. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, ich fand auch, das Album klingt einerseits natürlicher, hat so eine wirklich natürliche Banddynamik im Klang, gleichzeitig aber, wie ihr auch sagtet, wilder, kraftvoller, lebendiger, dabei aber auch größer und pompöser denn je. Ich weiß nicht, ob vielleicht Co-Produzent Joost van den Broek da auch mit Schuld daran ist, in Anführungszeichen. Der hat ja schon die Neuaufnahmen von einigen eurer alten Songs gemacht, die ihr auf Best of the Blessed nochmal neu arrangiert habt. Die Orchestration auf Sacrament of Sin. Das heißt, ihr konntet euch schon beschnuppern. Ihr wusstet auch, dass er sehr pompös und orchestral klang. Was hat euch denn begeistert gehabt an ihm, dass ihr jetzt nochmal zu ihm zurückgekommen seid, sozusagen für das komplette Album?
Zum einen ganz banal, dass wir mit ihm prima auf einer Wellenlänge liegen. Einfach ein feiner Kerl, mit dem man ganz super arbeiten kann und der ja auch einen sehr, sehr breiten musikalischen Background hat. Wir haben ihn diesmal tatsächlich, und das ist der Unterschied zur bisherigen Arbeitsweise, tatsächlich von den ersten Demos an mit einbezogen, tatsächlich ins Songwriting. Wir haben sehr früh schon orchestrale Ideen. Ich sag mal, skizziert, man arbeitet die natürlich noch nicht komplett aus, aber es ging uns darum, tatsächlich auch organischer mit solchen Elementen umzugehen als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es oft so, dass im Prinzip der Song stand und dann hat man on top noch ja, Würze dazugegeben in Form von Orchestrierungen und Chor-Arrangements. Diesmal wollten wir das Ganze dynamischer gestalten und schon sehr früh so ein bisschen dieses Wechselspiel aus Band und bandfremden Elementen ins Songwriting einbeziehen. Und das war tatsächlich auch super spannend, weil man einfach auch die Arbeitsweise ein wenig verändert. Ja, man hat so ein bisschen sich die Bälle hin und her geworfen. Die Nummern sind daran auch einfach gewachsen. Bei manchen Nummern hat man auch festgestellt, okay, ja, hier brauchen wir weniger. Hier ist der Titelsong zum Beispiel ist für mich ein Song, der eher reduziert funktioniert. Auch diese Leichtfüßigkeit einfach behalten hat. Aber es war einfach spannend im Songwriting schon sehr früh mit diesen Elementen ja, zu spielen. Ja, und es hat uns auch generell dahingehend noch bereichert, dass wir sowieso sehr, sehr offen an das Songwriting drangegangen sind.
Falk, magst du da was dazu?
Dem kann ich eigentlich nicht wirklich was hinzufügen, außer der Tatsache, was die Dynamik angeht, dass auch ich als Orgler gerne auch mal sage, man darf sie auch mal leiser machen. Also es ist ja immer noch so, dass wir sind eine Heavy Metal Band. Und es ist auch mal wichtig, dass dann halt auch die Grundzutaten im Vordergrund stehen. Und dann sage ich halt, wie auch der genannte Titelsong Call of the Wild war auch so ein Song, wo ich auch eher gesagt habe, hier und da kann man etwas reduzieren von Dingen, die man schon aufgenommen hat. Das ist auch nicht immer eine leichte Entscheidung. Aber ich sage mal so, ein Song
Wir
muss.
hatten während dem Mix immer so die Regel, im Zweifel gewinnt die Gitarre. Das war immer die
Und ich sage
Maßgabe,
immer, ich sag, ein Song muss auch nackt funktionieren, um metaphorisch zu sprechen. Also sprich, wenn du dem die Grundbasics gibst und der ist gut, dann funktioniert der auch, wenn du noch was dazu machst, sodass ein Song wachsen oder größer werden kann. Aber der umgekehrte Weg funktioniert meistens nicht. Und diese Dynamik des Albums, die wir auch schon beim Vorgänger eingeschlagen haben, haben wir irgendwie konsequent fortgesetzt. Und das finde ich, ja, tut uns gut.
Auf
Ich
jeden
glaube,
Fall.
Sacrament of Sin hat uns drin bestärkt, noch, ja, noch konsequenter, noch selbstbewusster diese Wege zu gehen. Also auf Sacrament of Sin hatten wir einiges an Neuland betreten, damals auch unsere erste Ballade bei The Wild Wolves Have Gone. Damals durchaus ein Wagnis. Wir selbst wussten gar nicht so ganz viel, was passiert denn da jetzt eigentlich, wenn wir das mal auch live ins Live-Set bringen. Das Album kam super an. wir selbst lieben dieses Album immer noch absolut. Und das hat uns halt echt den Rücken gestärkt, zu sagen, okay, wir gehen jetzt da mal völlig open-minded dran. Am Ende des Tages klingt es nach Powerwolf, weil Attila hat seine Art zu singen, Falk kommt mit der Kirchenorgel. Egal, was wir tun, es wird immer irgendwie nach Powerwolf klingen. Und das war eine sehr schöne Ausgangsbasis einfach. Und dann eben auch gerade mit diesen Orchestrierungen zu experimentieren, war eine sehr schöne Zeit.
Mhm. Und auch, wie ja auch schon angedeutet, in dieser Form neu für euch so intensiv zu betreiben, so wie ich überhaupt den Eindruck hatte bei dem Album, wie ihr schon sagtet, es klingt hundertprozentig nach Powerwolf, hat nur kommende Live-Hits sozusagen. Trotzdem ist es nicht zu simpel auf den schnellen Hit und die Nummer-Sicher-Songs sozusagen hinkopiert, sondern man hört, ihr hattet Spaß daran, Dinge auszuprobieren.
Das ist schön, wenn man das hören kann, dann haben wir was richtig gemacht. Das freut mich gerade sehr.
Also, würde ich sagen, ja. Ja. Wie viel Entwicklung habt ihr euch denn getraut oder wo kamt ihr irgendwann an einen Punkt, wo ihr sagtet, das ist jetzt nicht mehr Powerwolf, weil es doch zu viel Orchester ist, die Orgel dann doch zu laut war, Falk?
Gab es solche Momente? Ganz auch. Ehrlich gesagt, die Orgel kann ja eigentlich nie zu laut sein. Aber
jetzt zeigt er sein wahres Gesicht hier.
Ja, jetzt kommt's raus. Man muss nur knallhart nachfragen immer wieder.
Ja, genau. Das ist knallhart
investigativer Journalismus hier. Dann. um auf die Frage zurückzukommen, ich würde das gar nicht an Elementen wie einer Orgel oder einem Orchester ausmachen, sondern eher an der Atmosphäre. Es gibt durchaus manchmal Songs oder Songideen, an denen arbeitet man und merkt irgendwann, da fehlt, aus irgendeinem Grund fehlt was. Manchmal kann man es selbst nicht erklären, aber man merkt einfach, okay, das da fühlt sich jetzt einfach nicht an wie relevantes Powerwolf. Ja, relevant im Sinne von, will ich das unbedingt spielen? Ist das ein Song, der mir wochenlang im Gehörgang rumgeht? Und da schätze ich zum Beispiel gerade Attila, der einfach brutal ehrlich ist. Der Mann hat kein Problem damit, selbst wenn er weiß, wir haben jetzt wochenlang an was gearbeitet, irgendwann zu sagen, so oft ist alles scheiße, das schmeißen wir jetzt weg. Und das schätze ich an ihm, Das ist einfach das, was du brauchst an einem gewissen Punkt im kreativen Prozess, auch mal zu sagen, nee, jetzt alles gut und schön, aber wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht. Aber ich glaube, wir waren
auch zu gut. Ja.
Wir waren noch nie an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das schmeckt aufgrund einer Zutat nicht.
Das ist gut, dass ihr in dem Prozess auch so ehrlich zueinander sein könnt.
Ja. Absolut, ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Wir spielen ja seit Menschengedenken in dieser Besetzung zusammen. Wir sagen immer im Spaß, aber eigentlich ist es ernst. Da kommt niemand lebend raus. Ist natürlich auch ein Vorteil, weil du kannst wirklich brutal ehrlich zueinander sein. Und das braucht es auch einfach. Gerade in einem Prozess wie jetzt bei Call of the Wild, wo wir gesagt haben, wir gehen da total open-minded dran, wir probieren einfach mal Dinge aus. Dann braucht es auch wirklich die Ehrlichkeit zu sagen, okay, das, was wirklich für uns super funktioniert, zum Glück war das meistens der Fall, das wird auch gemacht. Und was nicht funktioniert, das muss man dann auch mal ganz konsequent in die Tonne treten.
Ja, auch wenn es schmerzt, gehen wir wild miteinander um. Das ist richtig.
Genau, womit der Albumtitel noch eine weitere Dimension bekommen hätte.
Das ist in der Tat. Also wir lernen gerade sehr viel über uns selbst.
Super. Beim Wildern wollen wir kurz bleiben. Das eigene Studio, beziehungsweise dein Studio, Matthew, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für Powerwolf, um dort frei zu wildern, um dort die Freiheiten zu haben, auch Dinge auszuprobieren und schon mit quasi fertigen Songs normalerweise auch, glaube ich, ins Aufnahmestudio zu gehen, auch wenn das diesmal dann nicht der Fall war, oder?
Ja und nein. Ich schätze natürlich sehr die Freiheit, durch entsprechende technische Gegebenheiten wirklich an den Songs ausgiebig schon arbeiten zu können. Ich möchte aber niemals, wie das viele Musiker gerne machen, selbst rekorden oder selbst in meinem eigenen Studio ein Album produzieren. Das passt für mich nicht. Ich muss im Studio sein, ich muss das fühlen. Ich muss im Idealfall, Corona hat alles ein bisschen anders gemacht, aber zusammen mit der Band irgendwo hinreisen, zu sagen, okay, jetzt sind wir hier, Trainingslager sozusagen, hier wird jetzt das Album aufgenommen und ich brauche auch diesen Input von außen. Ich brauche einen in dem Fall war was los, beim letzten Album war es Jens Bokren, die mir auf die Finger hauen, mit denen ich mich battlen kann und einfach, ich muss in dieser Situation drin sein. Ich bin kein Home-Studio-Freak. Dennoch hat uns natürlich jetzt, gerade in der Pandemie, das Ganze natürlich technisch schon die Freiheit gegeben, an einem Album arbeiten zu können. Tatsächlich auch Corona-konform. Ich konnte mit Attila in verschiedenen Räumen arbeiten in meinem Haus. War alles ein bisschen abenteuerlich, aber es ging. Wir konnten improvisieren und es hat tatsächlich besser geklappt, als ich am Anfang befürchtet hatte.
Ja, schön, dass das ging. Die Chöre, hast du, Matthew, schon in unserem Studioreport auch erzählt, habt ihr auch getrennt aufgenommen. Ich glaube, immer so vierköpfige Chöre in einen Raum gepackt und die dann zusammen gemischt. Orchester wurde sowieso synthetisch erzeugt. Ist das richtig? Oder habt ihr
genau,
da
auch genau, das, Orchester? Ja. Nee, das ist ein synthetisches Orchester. Ja. Ich persönlich, es ist nicht mein erklärter Lebenstraum, mit einem echten Orchester zu arbeiten. Ich werde ganz oft danach gefragt, aber ich bin da irgendwie sehr schmerzfrei. Ich arbeite gerne mit echten Gitarren, aber nicht so gerne mit echten Orchestern, brauche ich nicht. So weit geht die Begeisterung bei mir nicht.
So, Falk, wie wäre es bei dir? Würdest du gerne mal gegen ein echtes Orchester anorgeln?
Offen gesprochen halte ich es da genauso. Also die echte
Kirchenorgel. Anorgeln ist ein prima Wort.
Aber anorgeln hört sich super an.
Anorgeln ist prima. Bring bitte, bitte in diesem, du kannst schreiben, was du willst bei uns, aber bring bitte das Wort anorgeln, gegen etwas anorgeln in das
genau. Ich werde versuchen, das reinzubringen.
Super. Nein, wir haben ja in der Vergangenheit so einige Happenings auch geschaffen im Thema Chöre aufnehmen in echten Kirchen. Sowieso die Orgel bis heute in der Kirche aufnehmen. Jetzt das echte Orchester, wie gesagt, ich sage niemals nie, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Entscheidendste, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Sagen wir es mal so.
Ja. Zumal mit dem Unterschied heutzutage, das hätte ich auch kaum, beziehungsweise gar nicht mehr hört. Einfach, wenn man kein perfektes Gehör hat.
Kommt drauf an, wen du fragst. Ne?
Okay. Aber der Jost kann das.
Ja, er kann das und am Ende, um für uns zu sprechen, wir sind halt eben einfach auch Metal-Musiker und ja, das kann man so stehen lassen.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Genau. Wo wir aber bei mehr Orchester, mehr Pomp und auch so neuen Einflüssen und neuen Sounds auf Call of the Wild sind, Dancing with the Dead hatte für mich auch so eine ganz neue Geschmacksrichtung, was den Sound anging, wegen diesen Synthes, die mich so ein bisschen an Somewhere in Time von Iron Maiden erinnert haben, habe ich so von euch in der Form, glaube ich, noch nicht gehört.
Das ist richtig und es ist auch sehr schön, dass du Somewhere in Time erwähnst. Da muss ich ja bis hinter die Ohren eigentlich grinsen. Ich habe leider einen Kopfhörer an, dann geht das nicht so. Genau das hatte ich nämlich auch im Sinn, als es darum ging, diese... Ja, im Prinzip spielt ein Synthi das, was üblicherweise eine zweite Gitarrenharmonie tut. Und das hat für mich auch gleich diesen Wasted Years Touch gehabt. War für mich von vornherein so ein Begeisterungsfaktor für diesen Song. Auch sonst, glaube ich, einer der Songs, bei denen es uns alle total in den Fingern juckt, den endlich auf der Bühne zu spielen. Beziehungsweise einfach ein Song, der auch im Albumkontext für mich ein Song ist, der unheimlich Spaß macht. Der Song hat so eine gewisse Leichtigkeit. Für mich ein Song, bei dem kann ich nicht ruhig sitzen und das brauche ich auch so mal. Das ist einfach, für mich so ein Mitreißmoment, absolut.
Weiß nicht, Falk, hast du diese Synthes eingespielt oder hast du dich auf die Orgel beschränkt, in Anführungszeichen? Oder
nein, das ist ja schon mein Part, aber das ist auch so, unterstreicht ja so ein bisschen, dass wir Keyboards oder Orgel nie als Teppich gesehen haben. Es sollte immer schon etwas mehr tragende Rolle oder eine Melodierolle spielen, anstatt irgendwie die Akkordbegleitung zu spielen, die am Ende eh keiner da so wirklich braucht. Von daher war das auch wieder ein Momentum. Vielleicht aber auch so ein Entwicklungsschritt zu sagen, man macht das mit dem Keyboard als zweite Melodie, weil wir da auch vielleicht ein Stück weit offener sind, das auch mit einem Keyboard zu machen, anstatt ganz klassisch dann an der Gitarre dann festzuhalten, was aber auch in dem Kontext wunderbar gepasst hat. Also das Zitat an Iron Maiden, für mich auch immer einer der meist unterschätzten Alben. Also wenn man sich die Rückblicke anguckt, ist Somewhere in Time selten.
Sehen wir uns ein, Somewhere in Time ist ein unterschätztes Meisterwerk.
Völlig. In der Tat.
Und vor allem auch in dem zeitlichen Kontext. Ja, damals ja völlig gewagt, also das in der Form zu machen. Und viele Bands sind ja auch grandios gescheitert an Lead-Synthies, aber Maiden haben das für meinen Geschmack sehr, sehr stilvoll und auch im Test of Time super gemacht.
Absolut.
Genau, auf jeden Fall Fußspuren, in die man seine Wolfstatze
Das ist richtig,
gerne
das ist
setzt.
richtig. Der Vergleich ehrt immer wieder, gerade mit einem Außen-München-Maiden-Album wie Somewhere in Time.
Okay. Ich glaube, weniger hintergründig, sondern einfach so die auch teils bandtypische Albernheit, Schlüpfrigkeit ist ein Dress to Confess. Das klingt schon so, als hätte Attila beim Einsingen jede Menge Spaß gehabt.
Den hatte er definitiv. Ich glaube, das hört man sogar. Gehört einfach zu Powerwolf dazu. Wir hatten schon immer dieses erstmal Augenzwinkern hier und da. Und wir haben auch schon immer gesagt, es ist völlig Mittel zum Zweck. Religion, Religionskritik, alles keine Themen, die so einfach sind. Und wir werden ja auch immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, wie religiös wir denn sind. Und in dem Kontext finde ich einfach wichtig, immer mal wieder mit einem relativ deutlichen Augenzwinkern klarzumachen, wir sind nicht religiös, sondern wir lieben diese Thematik, wir lieben diese Ästhetik, wir schreiben darüber, aber wir predigen nichts. Und auf Call of the Wild gibt es einen Zusammenhang, in dem mir das tatsächlich sehr wichtig war, auch einen solchen Song zu haben. Es gibt nämlich das Gegenstück dazu, und das nennt sich Glaubenskraft.
Das würde ich auch ansprechen, der das
Und
komplette Gegenteil ist und der tatsächlich auch nach einem ernsten
genau.
Hintergrund klingt, nämlich so nach
Genau. Und in
sexueller
dem,
Gewalt, sexueller Belästigung hinter Klostermauern. Ja.
richtig, richtig. Und genau in dem Kontext ist es mir wichtig, den Ausgleich mit einem, sage ich mal, leichteren, etwas albernen Song zu haben, um letztlich wieder auf den Weg zurückzufinden, zu sagen, okay, auch wenn wir als Künstler mal auf sehr zynische Weise ernste Themen ansprechen, sind wir am Ende Entertainer. Denn dazu sind wir da. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein Staatsanwalt, ich bin Musiker. Um gerade drauf zu kommen, wir hatten das, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, Gegenpol Glaubenskraft, tatsächlich zum allerersten Mal in der Geschichte von Powerwolf, dass ich mich genötigt gefühlt habe, wirklich als Künstler einen ernsten Text zu schreiben und zu sagen, der hat auch wirklich einen bitterbösen Hintergrund. Du hast es schon angesprochen, es geht in dem Text, man kann es, glaube ich, relativ offensichtlich rauslesen, durchaus um ja, Amtsmissbrauch, konkret den Missbrauch in Reihen der katholischen Kirche. Wobei mich dabei gar nicht so sehr die Tatsache selbst auf die Palme gebracht hat. Himmels Willen, ich falsch verstehe nicht, dass ich irgendwas gutheißen wollte oder so. Was mich viel mehr dazu veranlasst hat, diesen Text zu schreiben, war der Moment, in dem ich tatsächlich verschiedene Artikel darüber gelesen habe, dass die Verfolgung dieser Fälle und der Umgang, die Aufarbeitung dieser Fälle tatsächlich der Kirche überlassen wird und in dem Fall Kirchenrecht über Staatsrecht oder über Strafrecht gestellt wird. Da war ich tatsächlich, da war der alte Matthew nach so vielen Jahren wirklich mal so sprachlos,
Im Prinzip werden die Opfer zweimal bestraft. Das ist wirklich
ja, also ich
eine.
find's einfach völlig, also ich war tatsächlich sprachlos und es gibt diesen geflügelten Spruch, da wo die Worte versagen, muss die Kunst sprechen. Da war ich tatsächlich mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht unkommentiert lassen. Ich muss darüber einfach für mich selbst, um meiner Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen, einen sehr bitterbösen, zynischen Text schreiben. Natürlich, wir sind immer noch Powerwolf, das Ganze so verpackt, dass es dennoch ein Text ist, den man auch einfach mögen kann. Ja, ich würde uns immer noch nicht als Sozialkritiker beschreiben. Davon abgesehen ist das auch für mich keine Religionskritik. Das ist so weit weg von eigentlicher Religion, worüber man da überhaupt spricht, hat für mich null mit Religion zu tun, sondern es ist tatsächlich ein ja, gesellschaftliches Thema, das mich so sprachlos gemacht hat, dass ich darüber geschrieben habe und aber im Kontext eines Powerwolf-Albums, Undressed to Confess, auch ein humoristisches Gegenstück braucht. Auch das manchmal ein Mittel, um der Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Humor ist ja nicht nur Witze erzählen.
Ja, gewiss. Ja, es ist krass, dass so ein erster Hintergrund wie eine Glaubenskraft dann im Powerwolf-Kontext und Kosmos auch funktioniert in den richtigen Worten und mit der richtigen Instrumentierung. Auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Song für euch, glaube ich auch, dass ihr da auch nochmal so wirklich diese Ernsthaftigkeit zeigen könnt.
Das hoffe ich. Davon abgesehen, finde ich, hat auch diese Ernsthaftigkeit dem Song auch geholfen, eine sehr finstere Atmosphäre aufzubauen.
Ja.
Die hätte er vielleicht auch nicht aufgebaut, wenn der Text jetzt weniger zynisch oder schwarz gefärbt wäre.
Mhm. Absolut. Und zugleich ein deutscher Text, was, glaube ich, auch immer noch mal eine besondere Herausforderung ist. Oder wie seht ihr das? Wie siehst du das?
Ich denke, die Klangästhetik der deutschen Sprache ist teilweise eine andere als im Englischen. Also Power of Belief, Power of Faith klingt ja eher nach einem Romina Power oder Roxette
oder keine Ahnung. Es ging Romina Power, Vorsicht. Albano und Romina Power.
Ja, die singen ja nicht mal Englisch, das war vielleicht sogar der falsche Hinweis. Aber natürlich ist Glaubenskraft, auch in der Tradition zu den anderen Songtiteln auf Deutsch, Kreuzfeuer, Stoßgebet, das sind ja schon sehr harte Worte, die es in dem Fall auch braucht zu dem jeweiligen Lied. Und jetzt mit diesem Inhalt war es auch nochmal so eine Unterstreichung des Ganzen. Und ich glaube, jemand, also Deutschsprachigen, wenn man Glaubenskraft hört, man kann sich relativ schnell darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Grundsätzlich, nur wenn man dieses Wort hört, das kann ja auch Glaube an einen selbst sein, jetzt unabhängig von diesem
Wort. Das Wort hat halt diese interessante Zweideutigkeit. Ja. Eigentlich positiv konnotiert, Glaubenskraft, der Glaube kann Berge versetzen. Glaube in dem Fall muss ja gar nicht mal mit Religion zu tun haben. Dreht man es um, Glaubenskraft, die Kraft des Glaubens missbraucht sozusagen, hat plötzlich was sehr Finsternes. Und das war einfach das Interessante an diesem Begriff. Deswegen musste der auch in Deutsch so stattfinden.
Komischerweise ist er bei mir eher negativ konnotiert. Also Glaubenskraft ist für mich eher, hat das Negatives, was von Vertuschen oder von so lange an etwas glauben, bis man wirklich glaubt, dass es so ist. Ich weiß nicht warum, aber das ist, glaube ich, auch so diese, mit der Tragweite des Songs auch, des etwas ernsteren Themas oder sehr ernsten Thema, dann auch gerecht.
Absolut, absolut. Wann war denn euer letztes Konzert? Erinnert ihr euch noch? Als Powerwolf, aber gerne auch als Gäste.
Zwei Sachen kann ich sagen. Das erste war, das letzte selbstgespielte Konzert war am 14. März Hell and Heaven Fest in Mexiko. Mhm. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil an dem Tag ging es halt vor der Show viel darum, wie kommen wir am nächsten Tag nach Hause. Mhm. Und mit der Zeitverschiebung waren wir ja quasi hinten dran. Und da Tickets zu buchen, weil der Plan war, von Bogota zurückzufliegen, das hat dann bekanntermaßen nicht geklappt, aber wir wollten dann irgendwie auch nicht stranden. Das war so der Punkt. Und dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass wir 2 Stunden vor der Show gesagt haben, wir blenden, wie wir es immer machen, eigentlich nochmal alles aus und genießen einfach eine Show in Mexico City bei einem geilen Festival. Das war das letztgespielte. Und die letzte Show, die ich besucht habe, war vor Südamerika-Tour. Lord of the Lost und Equilibrium. Also Brücker Garage. Und da kann ich mich auch daran erinnern, dass viele Fans zu mir kamen, egal, jetzt geht's nach Südamerika, viel Spaß und so. Und selbst als wir zurückkamen nach Südamerika, war für mich so der Punkt, im Sommer geht's wieder weiter. Ich bin gerne ein Stück weit gutgläubig und naiv und ein optimistischer Mensch. Deshalb wird das ja auch alles wiederkommen.
Gute Einstellung, sehe ich auch so. Anders steht mir das auch nicht durch, das Warten.
Das ist wohl richtig. Das ist richtig.
Matthew, wie ist es bei dir? Was war dein letztes Konzert als Besucher demnach? Weil du warst wahrscheinlich in Mexiko auch dabei.
Das ist eine gute Frage. Ich war tatsächlich in Mexiko nicht dabei.
Ach was?
Nee, tatsächlich nicht, weil wir hatten ja die Pandemie nicht auf dem Schirm und waren eigentlich davon ausgegangen, dass 2020 durchaus auch noch einige Festivals anstehen werden. Und ich hatte tatsächlich im Januar die Reißleine gezogen und gesagt, ich muss anfangen, das Album vorzubereiten. Mhm. Mittlerweile wissen wir mehr. Wir hatten dann doch genug Zeit. Damals dachten wir aber noch, es wird alles sehr, sehr eng. Und ich hatte dann schweren Herzens tatsächlich angefangen, zu Hause an einem Album zu arbeiten, während die Band in Südamerika war. Wir hatten mit Markus Pohl einen genialen Step-In. Mhm. Ich war nicht dabei. Daher war mein letztes Konzert tatsächlich Dezember 2019 in Bern, Ende des letzten Runs der Europatour. Mein letztes besuchtes Konzert, das ist jetzt Sehr schwierig, ich erinnere mich nicht. Das ist jetzt ganz schlimm, oder? Ich erinnere mich tatsächlich nicht.
Dann wird es auf jeden Fall Zeit, dass Konzerte wieder stattfinden, damit du wieder auf welche
das,
kommst.
Das ist und
damit
richtig. Wenn man sich nicht mehr ans letzte Konzert erinnert, dann wird es schwierig.
Dann wird es allerhöchste Zeit, genau. Muss ich fragen, was vermisst ihr am meisten?
Du meinst am Live-Spielen oder generell?
Ja, naja, generell und am Live-Spielen, aber gerne generell.
Also ich, das ist bei mir dasselbe. Also ich vermisse das Live-Spielen, das auf der Bühne stehen, dieses, ja. Ich nenne es immer Energie geben und Energie aufsaugen. Mhm. Aber es ist für mich, vermisst ganz banale Sachen. Ohne Witz. Wenn der Nightliner bei uns am Lager steht, wo wenn es losgeht zu einer Tour, ich fahre ja schon eine Nacht vorher hin, wo ich ja 4 Wochen drin schlafe. So, weil ich dann irgendwie mir ein Bier aufmache, mich da hinsetze und ich, ist wie so eine Art, weiß ich nicht, ich will nicht Klassenfahrt nennen, aber wegfahren mit Freunden. Es ist so dieser, ich steige in diesen Mikrokosmos ein, wenn ich diese Tür betrete und liebe es. Und das ist so ganz banal, weil ich das einfach, dieses ganze Aufsaugen von Erfahrungen mit den Fans sprechen, die Show spielen, den Tag erleben, das fehlt mir unheimlich. Das ist schon so ein Adrenalinkick, der mir auf der einen Seite fehlt, aber auch einfach dieser Erfahrungsaustausch, den ich täglich natürlich habe. Ja.
Mhm. Matthew, wie ist das bei dir?
Mir fehlt, wenn ich es ganz allgemein ausdrücke, der Austausch. Mir fehlt einfach Menschen treffen, mich mit Menschen unterhalten, den eigenen Standpunkt relativieren, was man ganz unbewusst tut, wenn man viel mit Menschen spricht. Und ganz banal, mir fehlen meine besten Freunde, das ist die Band. Das ist tatsächlich, wir hängen sonst so viel aufeinander, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Und in dem Moment, wo man plötzlich dann sich nur ganz selten mal wirklich als Band sieht, mir ist es vor allem aufgefallen, wir waren dem ersten Videodreh zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wirklich als Band komplett zusammen. Und das hat eine ganz besondere Magie. Das ist einfach so, alle sind da und da entsteht eine Energie. Das ist einfach, das fühlt sich gut an. Das ist einfach so, ja, man ist zu Hause sozusagen. Mhm. Und das fehlt mir ganz ungemein.
Das ist, mhm. Mhm. Das nimmt dann, glaube ich, auch schon meine letzte Frage oder die Antwort auf meine letzte Frage einfach vorweg, nämlich das am Anfang des Interviews auch schon von euch angesprochene, seit jeher stabile Line-Up von Powerwolf. Was ist da das Geheimnis des Rudels?
Ich denke, das ist Freundschaft. Und ich meine, den Line-Up-Wechsel, den es einmal gab 2011, als Ruhe dazu kam, das hat auch einfach wunderbar menschlich gepasst, was ja ganz entscheidend war in so einem Kontext. Und ja, wir sagen ja, oder wir haben es, glaube ich, schon gesagt im Verlauf des Interviews, man kommt nicht mehr lebend da raus. Aber das ist halt irgendwie das, was man, weiß ich nicht, das kann ich mir irgendwie in 10, 15, 20 Jahren noch vorstellen, mit den gleichen Leuten auf der Bühne Musik zu machen. Und
ich kann mir vor allem das Gejammer vorstellen nach der Show, dann wenn
natürlich
in 15 Jahren noch mehr.
Das haben wir ja heute schon, nein, aber auch das, was vorhin angesprochen wurde, dass Attila sagt, das braucht keiner oder das singe ich nicht oder das passt nicht. Einfach dieses, ich nenne es jetzt mal fallen lassen, Dinge so auszusprechen, wie sie sind und nicht irgendwie Zeit verschwenden mit, man muss sich drum rumreden und das finde ich bei diesem Haufen, bei diesem Rudel wunderbar. Und ich glaube, das ist das Band, was uns unsichtbar auch einfach immer zusammenhält. Man kann sich immer auf den anderen verlassen.
Sehr schön. Schönes Schluss auch. Außer, Matthew, wenn du dazu noch was beitragen magst, gerne.
Ansonsten
ein wunderschönes Schlusswort.
Ich habe den Worten andächtig gelauscht und möchte die Bedeutung der Worte auch gar nicht jetzt verbessern.
Sehr schön. So beginnt es mit Anorgeln und endet mit Andacht. Ich danke euch für eure Zeit.
Ja,
wünsche alles Gute für das neue Album Call of the Wild, dass ihr damit bald auch auf die Bühne kommt. Wir sind alle heiß drauf. Wir wollen das unbedingt auch live inszeniert sehen. Freuen uns aber auch, es zu Hause rotieren zu lassen. Danke euch.
Vielen Dank.
Das war ja wirklich spannend, was Matthew Power the Grey Wolf, Power Wolf the Grey Wolf, Grey Wolf so von sich zu geben hatte. Auf jeden Fall spannende Titelgeschichte.
Und Falk Maria Schlegel.
Bitte was?
Oder schlage ihn nicht. Und Falk Maria Schlegel.
Falk Maria Schlegel.
Beide natürlich.
Entschuldigung. Auf jeden Fall, Album, ich durfte es ja schon hören, startet gleich mit Hits, Hits, Hits in der Mitte, dann Hits, kurz vor Ende nochmal Hits und ganz am Ende Hits. Albumende.
Exakt. Ein Album, das live gespielt werden möchte.
Muss.
Bitte Corona, mach das mal klar. Danke.
Call of the Wild. Bekommen auch alle geimpft.
Corona of the Wild, ganz genau. Genau. Ab Juli im Handel, ab quasi jetzt, ab nächstem Mittwoch schon, die neue Metalhammer-Ausgabe mit dem ausführlichen Powerwolf-Interview, von dem ihr jetzt einen Teil gehört habt, und einem exklusiven Powerwolf-Album voller Raritäten.
Und da schließt sich auch der Kreis wieder zu dem, was ich vorher sagte. Deswegen hatte ich gesagt, man kann auf jeden Fall jetzt schon mal feststellen, dass Halloween das wichtigste und wahrscheinlich erfolgreichste und bedeutendste Reunion-Album einer deutschen Metalband in diesem Jahr sein wird. Aber wenn die Wölfe beißen, dann wird der Kampf um die Krone in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ohne Blessuren abgehen.
Mal sehen, ob der Kürbis oder der Wolf am Ende härter zubeißt.
Schnick, schnack, schnuck, Kürbis oder Wolf, da weißt du doch jetzt schon, was los ist.
Am schönsten wäre eine gemeinsame Tour. Eines Tages wird es soweit sein.
Mit Hammerfall.
Und? Mit Hammerfall und Hammer King.
Und Walkings.
Und Walkings und Glory Hammer und hast du nicht gesehen.
Toll. Einfach toll.
Toll. Einfach schön. Einfach schön. Wollen wir mit diesen positiven Gefühlen den Podcast zu einem würdigen Ende bringen oder reden wir uns noch ein bisschen um Kopf und Kragen? Haben wir irgendwie schon Leute beleidigt und müssen uns danach entschuldigen? Ich glaube bisher noch nicht, oder? Doch, du ein bisschen. Aber sonst.
Ja, ich bin da schon. Ja, Fettnapf, ich komme. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und in der Zwischenzeit werde ich jetzt mal diese Playlist, die Metalhammer Podcast Playlist Remember Where You Heard It First auf Spotify zu finden, werde ich jetzt ein bisschen anreichern mit den ganzen tollen Ergüssen, die du so von dir gegeben hast. Und da wird einiges drauf zu hören sein. Und ich hadere noch mit mir, ob ich jetzt auch Materia mit aufnehmen soll oder nicht, weil den hast du ja genannt. Nee, den habe ich ja genannt. Und wenn ich jetzt nochmal Lena Meyer-Kessler sage, vielleicht sollte ich auch mal Lena, die ja jetzt wieder...
Sie hat eine neue Single.
Hat sie?
Hat sie, die neue Single-Strip.
Nee, die Gute hat die nicht ihren Insta-Kanal gelöscht und ist jetzt wieder mit dem ersten privaten Foto zurück in der Öffentlichkeit.
Das wurde
Das wurde ja auch falsch dargestellt.
Zunächst, ja, es ist das erste private. Davor hat sie wieder professionelle Fotos hochgeladen. Es war immer ein Neustart. So wie Hammer King, die ihr Album Hammer King nennen, für den Neustart. Manchmal ist das so. Vielleicht fangen wir auch wieder irgendwann an mit Metal Hammer Podcast Folge 1, weil wir uns denken so, was zum Teufel haben wir für eine Scheiße geredet die letzten 17 Folgen? Lass wieder bei Folge 1 anfangen.
Wir sind erst bei Folge 15.
Ja, ja. Ich denke schon in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft. Ja, also wer weiß, wie auch immer. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Und ich hatte doch so ein tolles
Konzept. Ja, darum bin ich da. Blätterst du im Drehbuch?
Ich blätter im Drehbuch unseres Podcasts, unseres unfassbar professionell mit Produktionsfirma hergestellten Podcasts. Da blätter ich jetzt im Drehbuch. Wir sollten noch einen Reaction-Podcast auf unseren Podcast machen. Was hältst du davon?
Wie funktioniert das genau?
Das gibt's noch nicht.
Ach so. Ja, vielleicht, weil es blöd ist. Aber vielleicht auch, weil
aber es Dinge, das noch nicht gibt. Und Dinge, die blöd ist. Sind, hören die Leute doch manchmal auch ganz gerne. Ich würde einfach sagen, wir hören uns
in... Da fällt mir nichts mehr ein.
Ja. Was?
Ja, da fällt mir auch nichts mehr ein. Besser.
Ja, also die Abmoderation müssen wir... Also nach 15... Podcasts haben wir immer noch keine vernünftige Abmoderation. Das ist ja,
ja, aber dann.
Also, es ist ja wirklich lächerlich, oder?
Da ist man halt müde und ich habe dann immer schon auch ein Bier getrunken.
Ja, du hast einen Sitzen und ich habe Kopfschmerzen.
Warum eigentlich? Hier ist auch voll heiß, weil ich mein Fenster zuhaben muss während der Aufnahme. Es ist total heiß hier drin. Es ist
ekelhaft. Ich muss mein Fenster natürlich auch zuhaben, sonst schmeißt der Nachbar wieder seine Harley an und dann hört wieder keiner was irgendwie. Dann denkt alle Manowar fahren vor. Weil beim Zahn sitzen die ja regelmäßig auf der Couch. Da kann ich noch zu erzählen, beim nächsten Mal oder vielleicht auch jetzt, dass Joy de Mayonnaise persönlich damals in unserem Büro auf meiner Ansitz, an, wie nennt man das nochmal? Antanz-Couch? Nee, wie heißt das nochmal? Du weißt was, was ich meine.
Die Besetzungscouch.
Besetzungscouch, genau. Dass er persönlich vorbeikam, als noch vor Corona es so gang und gäbe war, dass man besucht wurde von Bands, auch von namhaften Bands.
In der Redaktion. Das war, als sie bei Nuclear Blast gesigned wurden, oder was war der Anlass damals?
Bei Nuclear Blast, ja.
Mhm. Toll, da gab es eine Pressetour von Joey de Mayo. Das wäre heute auch nicht mehr denkbar.
Da waren Manowar bei uns im Büro. Ja.
Toll, ja. Toll, so nahbar.
Ja, da waren auch, weiß ich nicht, Corey Taylor war damals irgendwie bei uns im Büro und wir haben das erste Stone Sour Album, die erste Fotosession ohne Maske gemacht.
Yay.
Yay.
Legendär.
Er lag auf meiner Besetzungscouch, wie, so ein bisschen wie beim Psychiater, und erzählte mir von dem Verhältnis zu seiner Oma und er redete sich so und er fühlte sich so wohl. Das war wirklich, das war toll. Das waren tolle Schön. Zeiten. Ja, Prä-Corona, Post-Corona.
Sie werden wieder kommen. In diesem Sinne, wir kommen auch wieder.
Ja, also ich auf jeden Fall, was mit dir ist, weiß ich nicht. Weil wenn du deinen Arbeitsvertrag...
Mal gucken, was im Arbeitsvertrag steht. Ja.
Mascha. In diesem, genau, wie ich sag einfach mal, Maximum Metal. Hört rein in die Playlist für den Podcast auf Spotify. Remember where you hurt yourself first.
Ich mach's einfach kürzer. Tschüss.
Und tschüss.